Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das war doch mal wieder ein spektakuläres Jahr im Tennis, was zu Ende gegangen ist. 2023 ist zu Ende. Die ganz, ganz kurze Pause bis zum 29. Dezember, wo der United Cup dann wieder startet, die wollen wir hier bei Chip and Charge natürlich nutzen. Mit unserem großen Jahresrückblick, ich glaube, den machen wir jetzt schon zum 8. oder 9. Mal. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies und auch das Jahr 2023 beende ich tennistechnisch mit Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden Anfang Januar, Mitte Januar unser 10-jähriges Jubiläum feiern mit dem Podcast und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir ganz gleich angefangen haben mit dem Jahresrückblick, aber das könnte unser 8. oder 9. Jahresrückblick sein.
Ja, hört sich realistisch an, ne?
Ja, das hört sich auf jeden Fall realistisch an. Wir haben schon über 50 Grand Slams begleitet. Oder 50 Grand Slams sind es. Nee, 40 Grand Slams, Entschuldigung, haben wir begleitet. Wir wollen heute natürlich ein bisschen auf das Jahr zurückschauen. Und wenn ihr das in den letzten Jahren, unsere Jahresrückblicke, gehört habt, dann habt ihr gehört, dass wir am Anfang immer so ein bisschen geschaut haben, was war denn im Jahr? Dann sind wir auf die deutschen Spielerinnen und Spieler eingegangen, dann haben wir unsere Awards vergeben und natürlich am Ende dann auch unsere Matches des Jahres gekürt. Aber wir müssen natürlich auf dieses Jahr zurückblicken. Und wenn man auf dieses Jahr zurückblickt, dann muss ich ja gleich als erstes sagen, die große Geschichte gleich im Januar, Anfang Januar, war natürlich die Rückkehr von Novak Djokovic nach Australien. Was ich ihm nicht zugetraut hätte oder was ich ihm damals nicht zugetraut habe, ist, dass er nach Australien überhaupt zurückkehrt. 2022 war es, als er in Abschiebehaft gegangen war und dann aus dem Land befördert worden ist. Jetzt vor wenigen Tagen hat ein Mitglied des Parlaments des Australischen gesagt, dass das der große Tag der Schande in Australien war in den letzten Jahren. Und Novak Djokovic ist aber trotzdem zurückgekehrt. Hast du damals gedacht, so 2-3 Monate vorher, dass er wieder nach Australien fliegen würde?
Oh, das ist eine gute Frage. Kann ich mir jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, weil es scheint schon so fern, ne?
Ja,
dabei
genau.
Sprechen wir später ja auch nochmal drüber, Turniere, wo er nicht dabei sein durfte. Und nee, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Mir ist dann auch überraschend bei der Recherche in Erinnerung gekommen, dass er bei seinem Comeback-Turnier quasi in Australien ja einen Matchball abwehren musste.
Gegen Sebastian Korda.
Genau, im Finale. Also das hatte ich da nochmal gesehen.
Im Finale von Adelaide, eins der gleich Highlight-Matches im Januar, hatte Novak Djokovic in seinem Comeback-Turnier in Australien, in Adelaide, gegen Sebastian Korda gewonnen. 6-7, 7-6, 6-4. Es war ein großartiges Match damals. Und Djokovic hatte damals schon so ein bisschen den ersten Pflock eingeschlagen. Und ich hatte damals, ich weiß noch, für NTV was geschrieben, habe gesagt, die Australier haben ihn wieder lieb gewonnen, weil es gab dann vor den Australian Open gab es so ein Showmatch gegen Nick Kyrgios, wo vielleicht dann auch so ein bisschen mal die Temperatur getestet worden war von Tennis Australia, was denn passieren würde, wenn Novak Djokovic zurückkommt. Ich fand, das war eine ganz, ganz spannende Zeit damals.
Ja, so interessant. Ich habe ja, wie du auch, den Rückblick gemacht hier und mich gar nicht so auf Djokovic konzentriert, weil ich die Dimension gar nicht mehr so im Kopf hatte. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass du ja damals vor Ort warst und das alles so mitbekommen hast, während ich hier aus der Ferne, glaube ich, mich auf andere Sachen konzentriert habe.
Es war auf jeden Fall,
erzähl doch nochmal gerne, ich glaube, du warst sogar bei diesem Match dabei.
Genau,
ne?
Ich war bei einem Match dabei, das war ein Freitagabend, die Auslosung war am Donnerstag, da war auch dann das Ende von der Qualifikation und am Freitag war dann dieses Showmatch angesetzt worden. Die Tickets wurden für 20 australische Dollar verkauft, sollte dann alles für einen guten Zweck gehen und dann am 19.30 Uhr abends kamen die beiden dann auf den Platz und ich weiß noch, dass Djokovic wirklich mit großem Applaus empfangen wurde. Ist. Natürlich war das ein Publikum, was dann auch aus Menschen aus der serbischen Community dort in Melbourne bestand, aber insgesamt war das ein sehr warmer Empfang für ihn. Ich glaube, er war auch vorher unsicher dazu, dass er dann mit Nick Kyrgios zusammengespielt hat, hat ihm dann auch so ein kleines bisschen noch den Druck genommen. Wenn es jetzt Alex de Minaur oder so gewesen wäre, hätte man vielleicht dann auch eher noch mehr den Fokus auf Djokovic gelegt. So war der dann bei Nick Kyrgios auch. Und das war ein netter Abend, den die beiden dann verlebt haben. Und wie gesagt, es war, glaube ich, so ein bisschen Temperatur gefühlt. Und da hat Tennis Australia gedacht, ja, das kriegen wir dann schon hin. Es wurden dann natürlich auch Maßnahmen ergriffen und gesagt worden, wenn wer hier gegen ihn buht, der wird rausgeschmissen. Also Craig Tiley, der sich ja auch 2022 nicht unbedingt immer großartig benommen hat, beziehungsweise die großartigsten Aussagen getätigt hat, hatte das dann schon vorher angegeben, aber es ist dann während der Australian Open nichts passiert.
Ja, und er hat am Ende das Turnier ja auch dominiert. Und hat uns ja auch einen neuen Novak Djokovic gezeigt. Das war ja das Erstaunliche. Er ist ja als offensiverer Spieler in diese Saison reingestartet und ist ja auch bis zum Ende geblieben. Vor allem hat er eine der besten Vorhände auf der Tour gehabt. Das ist ja so eine der erstaunlichen Erkenntnisse des Januars dann schon gewesen.
Die Australian Open an sich waren eine Demonstration von Novak Djokovic, der wirklich kaum etwas hat anbrennen lassen in dieser Zeit und dieses Turnier halt wirklich enorm souverän gewonnen hat. Im Finale gegen Stefanos Tsitsipas, er hatte kaum Probleme, es war ja insgesamt ein eher schräges Turnier, gerade bei den Herren. Wenn wir darauf zurückschauen, dass wir Ben Shelton zum Beispiel, die Ankunft von Ben Shelton erlebt haben in diesem Turnier, dass wir jemanden wie Tommy Paul im Halbfinale hatten. Und da ist Novak Djokovic sehr, sehr durchgecruised durch dieses Turnier. Auch wenn man sich seine ersten Runden anguckt, Roberto Caballes Baena, Enzo Cuoco, da hat er einen Satz abgegeben. Aber dann Grigor Dimitrov in drei Sätzen, Alex de Minaur in drei Sätzen, wo vorher eine ganze Menge an Buzz dann entstanden war, wo man gesagt hat, kann jemand wie dem Menor vielleicht Novak Djokovic Paroli bieten. Nee, konnte er nicht. Und bei diesen etwas schnelleren Plätzen hatte Novak Djokovic überhaupt keine Probleme.
Ja, du hast gerade Enzo Cuoco erwähnt. Er hatte nicht nur einen Satz gegen ihn verloren. Was hat er gegen ihn verloren?
Ein Tiebreak.
Ein Tiebreak. Ja. Ich habe es nachgeschaut. Was glaubst du, wie viele Tiebreaks hat er im Jahr verloren?
Drei,
genau. 28 ja. zu 3. Wahrscheinlich ja. Eine historische Statistik. Ich kann mich nicht an irgendwas Ähnliches erinnern. Und einer davon für Monate war der gegen Cuoco.
Ja, also wirklich eine bemerkenswerte Statistik, die zu den Statistiken des Jahres dann ja auch gehört. Wir sprechen gleich noch über das Frauentennis und Dubai, wo Barbora Krejcikova dann auch noch eine besondere Statistik hatte. Aber dieses Turnier war geprägt von Novak Djokovic, dieses Herrenturnier war geprägt von Novak Djokovic und das war einfach insgesamt eine Demonstration von ihm. Bei den Frauen mussten wir dagegen ja den Rücktritt von Ashbarty noch immer verkraften, jemals die australischen Tennisfans. 2022 hatte sie das Turnier gewonnen und war dann danach zurückgetreten und es war eine neue Generation angetreten. Und wir haben dann ja vielleicht so ein bisschen zum ersten Mal diesen Moment erlebt, dass zwei Spielerinnen am Thron von Iga Świątek rütteln, die 2022 ja eher ihresgleichen suchte, aber jetzt hier in diesem Turnier sehr viel Konkurrenz erfahren hat. Und was wir erfahren haben und was wir gelernt haben, ist, dass Iga Świątek auf Hartplätzen, besonders auf den etwas schnelleren Hartplätzen, verwundbar ist.
Ja, spannender. Ich habe auch gedacht, dass du die Jahresrückschau woanders beginnst. Und zwar, dass du sie beim United Cup beginnst. Denn da waren, würde ich sagen, zwei Sachen, die herausgestochen sind. Und eins war eben, dass Świątek dort ja gegen Jessica Pegula verloren hat, gegen die sie vorher dominiert hatte. Und Pegula da ja etwas gezeigt hat, was dann auch Rybakina umgesetzt hat, nämlich ein hyperaggressives Tennis. Einfach wirklich direkt auf Angriff gehen, gerade gegen den zweiten Aufschlag von Świątek. Und Świątek sah sowieso ja in den ersten Monaten sehr verwundbar aus. Wir kommen natürlich nachher noch dazu, wo sie dann nicht mehr verwundbar war, aber da sah sie verwundbar aus. Und unter anderem im United Cup, kannst du dich eigentlich noch erinnern, wer den United Cup gewonnen hat?
Italien hat den United Cup gewonnen,
ne? Nee, die USA.
USA, Entschuldigung, gegen Italien im Finale.
22 zu 2 Matches. Unter anderem ja sehr klar gegen Deutschland gewonnen. Kannst du dich erinnern, wer den einzigen Einzelpunkt für Deutschland geholt hat?
War das Laura Siegemund?
Nee, es war Oskar Otte. Gegen Dalibor
Suchtschina. Suchtschina, weißt du.
Das ist im Nachhinein auch, huh? Oskar Otte werden wir leider, glaube ich, in dieser Sendung nicht mehr erwähnen. Den hat sehr weit nach hinten gespielt im Ranking.
Ja.
Aber das fiel mir jetzt gerade noch ein, wo wir bei Iga Świątek waren. Und einer der Momente für mich bei den Australian Open war die Niederlage von Świątek gegen Rybakina. Denn Rybakina, müssen wir uns auch nochmal erinnern, die hatte Wimbledon gewonnen, ist danach aber ein ziemliches Loch gefallen. War auch nicht klar, ist das jetzt eine Eintagsfliege. Ganz jung ist sie auch nicht mehr. Kann die jetzt dominieren? Schien jetzt eher Typ Eintagsfliege zu sein. Und dann zack, kommt die zu den Australian Open und räumt unter anderem Świątek aber ganz locker aus dem Weg. Und hat dann ja dieses will nicht sagen historische Finale gegen Sabalenka, aber ein extrem gutes Finale gegen Sabalenka. Und so ist Rybakina dann auf einmal eine der Geschichten der Australian Open geworden und nicht Swiatek, wie man hätte denken können.
Ich weiß noch, dass vor dem Turnier oder vor dem Finale bei den Frauen viele gesagt haben, oh Gott, das wird dann noch wirklich eine Prügelei werden. Rybakina kommt über einen Aufschlag, Aryna Sabalenka kommt über ihre Power. Werden wir da viele lange Ballwechsel erleben. Auch ich habe gedacht, mal gucken, wie die beiden, wie deren Komplementärspiel dann so ist, ob sie sich ergänzen in ihrem Spiel. Aber es war am Ende ein wirklich herausragend gutes Finale und gehört vielleicht dann auch zu den Matches des Jahres. Es war auf jeden Fall, was die Power angeht, war es fast eine neue Dimension. Und man kann sagen, dass Rybakina und Sabalenka dort den ersten Anhaltspunkt gegeben haben, dass mit ihnen in diesem gesamten Jahr zu rechnen ist. Und dass Aryna Sabalenka, der ja auch dann gerne mal Nervenschwäche vorgeworfen worden war, dass sie so in diesem dritten Satz ihre Nerven behält, damit hatte ich nicht gerechnet.
Nee, und wir haben ja später mehr gesehen, dass ihr das auch nicht immer gelungen ist. Mhm. Und sie war ja auch durchaus bekannt schon vorher dafür, dass ihr das eben nicht immer gelingt. Und Rybakina hat eigentlich ein durchgehend hohes Niveau gebracht. Und dass es dann Sabalenka schaffte, das noch zu toppen, war extrem beeindruckend. Und wir gucken nachher nochmal in die Spitze der jeweiligen Touren. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal länger über Sabalenka sprechen. Und es war sehr beeindruckend. Jetzt allerdings wieder eine Frage. Kannst du dich denn erinnern, wer überraschend jeweils im Halbfinale noch bei den Damen war?
Bei den Damen hier Magdalinet war auf jeden Fall und Viktoria Azarenka.
Richtig. Für mich im Nachhinein auch eine Riesenüberraschung.
Ja.
Eine okaye Saison gehabt, aber wenn die Punkte jetzt aus Jane Open weg sind, fällt die wahrscheinlich auch ganz fix aus den Top 60 raus. Und ja. Dann noch eine Frage. Kannst du dich erinnern, wer damals an 2 gesetzt war? Da war ich wirklich baff.
ich habe es jetzt gerade aufgemacht. Ernst Jabeur.
Genau, und hat verloren gegen?
Das weiß ich nicht mehr.
Gegen Marketa Vondrousova, über die wir auch noch reden werden, die ja damals noch quasi knapp in den Top 100 war, sich da irgendwie so reingemurmelt hatte.
Er hatte Protected Ranking angenommen für die Australian Open.
Hier Jabeur rausgenommen hat und dann meine ich in Indian Wells auch nochmal gegen sie gewonnen hat.
Und dann gegen Linda Fovirtova ausgeschieden war. Und Linda Fovirtova hatte damals für sehr viel Aufsehen gesorgt. Man hatte gedacht, Mann, das ist eine Spielerin, die am Ende des Jahres wahrscheinlich unter den Top 30 steht. Sie hat so die eine oder andere Hürde schon nehmen müssen jetzt, Linda Fovirtova. Über die werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel sprechen. Aber da ist der Aufstieg nicht ganz stetig gewesen, sagen wir es mal so, von Linda Fovirtova. Hat dann gegen Donna Vekic verloren. Es war insgesamt... Ich weiß noch, dass bei den Australian Open sehr viel darüber gemosert worden war, über die Qualität ab so dem Achtelfinale, Viertelfinale, weil ich weiß, dass die Herren Viertelfinals alle komplette Stinker waren und auch bei den Frauen war nicht unbedingt ganz große Stimmung da. Im Viertelfinale alles nur Zweisatzmatches. Rybakina gewann gegen Ostapenko, Pegula verlor gegen Azarenka, Pliskova verlor gegen Magdalinets, Sabalenka gewann ganz klar gegen Donna Vekic. Da war so 3-4 Tage war relativ laues Lüftchen bei den Australian Open und da hatte man schon gedacht, oh, Viertelfinale, das ist jetzt so gar nichts Gutes.
Ja, man kann sagen, 2 Sachen haben die Australian Open gerettet. Murrays Lauf am Anfang und das Damenfinale am Ende. Also,
Ich werde mir in meinem ganzen Leben nicht verzeihen, dass ich das Match von Andy Murray und Thanasi Kokkinakis quasi verschlafen habe. Ich habe es mir hinterher dann auch mal angeguckt, aber ich habe die großen Momente zwischen Murray und Kokkinakis verpennt, weil ich am nächsten Morgen um 11 Uhr morgens ein Interview mit Jasmin Wöhr hatte.
Ja, Prioritäten
habe ich gesetzt. Die Australian Open wurden von Aryna Sabalenka und Novak Djokovic gewonnen. Danach ging es dann für die Frauen auf der, ein bisschen so ein Nahen Osten-Tour weiter. In Dubai, in Abu Dhabi wurde gespielt. Das hatte Belinda Bencic gewonnen. Dann gewann in Katar Iga Swiatek. Und dann ein Punkt, der mir halt sehr, sehr wichtig ist. Barbora Krejcikovas Sieg bei den Dubai Duty Free Tennis Championships. Da hatte sie im Finale gegen Iga Swiatek 6-4, 6-2 gewonnen. Aber hatte es geschafft, innerhalb von 3 Tagen die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 der Weltrangliste zu besiegen. Sie hatte nämlich im Viertelfinale hatte sie Aryna Sabalenka in 3 Sätzen besiegt. Einen Tag später Jessica Pegula mit 6-0 im dritten Satz. Und im Finale Iga Swiatek mit 6-4 und 6-2. Ist vor ihr in der gesamten Open Era noch nie jemandem gelungen, einer Spielerin in der WTA gelungen, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Top 3 der Weltrangliste zu besiegen.
Tja, und danach kam diese Aussage ja mal nicht zustande, dass wir hier eben nicht eine Top 3 im Damen-Tennis haben, sondern eine Top 4. Und da ist sie dann quasi monatelang drüber gestrauchelt, über diese, war nicht eine Aussage, war eine Ansage, ne? Und sie hat sich jetzt am Ende noch in die Top 10 reingerettet, aber das, glaube ich, würde sie im Nachhinein nicht nochmal sagen wollen, egal wie gut das Turnier gelaufen ist.
Ja, Alexander Zverev hat mal gesagt, die neuen Top 3 bestünden aus ihm, Tsitsipas und Medvedev. Also würde er wahrscheinlich heute auch nicht mehr unbedingt sagen. Ne? Also manchmal eben in der Hitze des Gefechts trifft man Aussagen, die man vielleicht 2 oder 3 Wochen später nicht mehr so treffen würde.
Nö, ist ja auch keine Kritik. Ich finde das ja total super, dass sie es gemacht hat. Aber ich vermute, dass sie es bereut, weil sie halt jeder unter die Nase gerieben hat, dann bis sie wieder Erfolg im Herbst richtig hatte.
Ja, dieses Jahr von Barbora Krejčíková war eher schwierig, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber prinzipiell hat sie sich dann unter den Top 10 gehalten und das ist dann ja auch was. Also sie war lange verletzt, sie hatte diesen Grand Slam-Sieg bei den French Open und danach ist sie so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt hat sie sich eigentlich stabilisiert, möchte ich sagen.
Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie jemand für stabile Resultate ist.
Hat Jannik Sinner im Frühjahr, im Februar schon drauf aufhorchen lassen, was er am Ende des Jahres für ein Spieler sein würde. Er gewann in Montpellier im Finale gegen Maxime Cressy und hatte danach auch gute Ergebnisse im Februar. Aber zwischendurch dann auch immer wieder die ein oder andere frühe Niederlage. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt dann im Februar gibt es die europäischen Hartplatzturniere in Montpellier, dann Rotterdam, da war Jannik Sinner im Finale, verlor dort gegen Daniil Medvedev. Und es gibt die Südamerika-Tour, die dieses Jahr, fand ich, so ein kleines bisschen unter dem Radar lief, weil nicht die ganz großen Spieler dabei waren, weil nicht unbedingt jemand wie Rafael Nadal dabei war.
Carlos Alcaraz war.
Oh, Carlos Alcaraz, genau. Hat in Buenos Aires gewonnen, Entschuldigung, ja.
Und dann in Rio quasi wegen Erschöpfung das Finale gegen Cameron Norrie nicht gewonnen.
Ja, Entschuldigung, da wird ja.
Weil wir müssen ja eben sagen, Alcaraz natürlich einer der großen dominierenden Namen des Jahres, aber konnte ja in Australien nicht spielen. Hat er immer noch nicht so eine richtige Australian Open gehabt. Er hatte einmal in der dritten Runde, damals, als er halt noch nicht Carlos Alcaraz war, sondern Carlos Alcaraz, verloren. Davon ab aber eben noch nicht so wirklich die Marke hinterlassen können. Das wird sehr spannend, was mit ihm passiert. Und er kam dann eben dieses Jahr zurück, Buenos Aires. Dann hat er in Rio das Finale verloren. Aber ja, es ging schon ein bisschen unter, würde ich dir zustimmen. Aber Alcaraz ist natürlich schon eine große News.
Alcaraz verliert aber jetzt nicht mehr auf Sand gegen Cameron Murray.
Nee, ich meine doch, dass Rio ein Hartplatzturnier mittlerweile ist. Als Vorbereitung für den das Sunshine Double.
Genau.
Eigentlich zumindest.
Ja, aber er wird nicht, also dieses Jahr war es noch auf Sand.
Ah, okay.
Nächstes Jahr ist es dann auf Hartplatz, aber nochmal wird er nicht gegen Cameron Norrie auf Sand verlieren. Das ist jetzt mal eine Bold Prediction, die ich für den Rest der Karriere von Carlos Alcaraz und Cameron Norrie aufstelle.
Warten wir mal ab. Ja. Glaubst du, dass Wu Yibing nochmal ein Turnier gewinnen wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wu Yibing war eine der ganz großen Stories im Februar, als er er hat sogar ein Turnier gewonnen. Er hat das Turnier gewonnen in Dallas gegen John Isner.
3 Tiebreaks, 14-12 im entscheidenden Tiebreak und hat vorher noch Taylor Fritz besiegt. Ist mittlerweile leider aus den Top 100 rausgefallen. Also der hat die Form nicht halten können, aber das war damals natürlich schon amüsant und spektakulär, wurde dann überstrahlt von Medvedev, der ja diesen riesigen Siegeslauf im Februar gestartet hat, aber das war zumindest ein Einzelereignis. Und dann habe ich noch eine Frage, kannst du dich noch erinnern, wer Matija Pekotic ist?
Ja, Matija Pekotic ist ein Investmentbroker aus den USA, beziehungsweise wohnt in den USA und hat dort dann, war das in Dallas, wo er?
Das war in Delray Beach.
In Delray Beach.
Wo er auch sein Office hat.
Wen hat er dann nochmal besiegt?
Den mittlerweile zurückgetretenen Jack Sock.
Genau.
Und also er wollte mal Profi werden vor vielen Jahren, hat dann eher nicht geklappt, lag auch an Covid. Und hat aber immer noch zwischendrin gespielt und hatte dann seinen Chefe gefragt, ob er hier nicht in der Quali antreten kann.
Genau, ist durch die Quali gekommen.
Hat er geschafft, hat ein Match gewonnen, hat es dann übrigens später im Jahr nochmal probiert. War so ein bisschen auf Future-Turnieren unterwegs, durchaus auch erfolgreich, ist in die Top 400 reingekommen, aber letzte Turnier war irgendwie in Ecuador im August. Ich glaube nicht, dass der das jetzt nochmal als Profi probiert, war aber
auf jeden Fall Urlaubstage aufgebraucht, ne?
Ja, wahrscheinlich.
wo wir ja gerade bei Jack Sock sind und John Isner eben angesprochen haben. Können wir gerade auch mal darüber sprechen, dass die beiden ihre Karriere beendet haben. Für John Isner war dieses Finale in Dallas gegen Wu Yibing das letzte Finale seiner Karriere. Er hat dann nach Wimbledon aufgehört. Und für Jack Sock ist die Karriere jetzt auch beendet. Jack Sock, der zwischendurch dann mal wohl der beste Doppelspieler der Welt war. Er war auch in den Top 10 im Einzel und hatte vielleicht dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen Motivationsprobleme.
Ich frage, wann hat er sie nicht gehabt?
Ja.
Also,
ich glaube, die Geschichte. Ja, bitte?
Ja, ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, wann ich genau in Auckland war. Müsste 2018 für das Turnier gewesen sein. Und er war da quasi der groß eingekaufte Star, weil er ja im Jahr zuvor Paris gewonnen hatte und dann bei den World Finals im Halbfinale stand. Und er hat sich so schlecht benommen, dass schon alle hinter den Kulissen über ihn geschimpft haben. Und nachher hat dann sogar der Turnierdirektor gesagt, das Geld würde er nie wieder investieren in Jack Sock. Der war richtig erzürnt. Und so hat sich Jack Sock da auch benommen.
Ja, ich kann es mir dann auch, lebhaft vorstellen. Auf meiner Bucketlist steht Auckland dann auch noch irgendwann. Aber Florian, hier habe ich auch schon versprochen, dass ich irgendwann mal mit ihm in Nouméa das Jahr eröffne beim dortigen Challenger. Also da sind noch einige Dinge auf der Bucketlist. Auckland würde ich tatsächlich gerne dann mal machen. Der März, oder hast du noch was zum Februar?
Nee, jetzt bin ich auch schon im März.
Der März steht dann immer im Zeichen der Turniere in Indian Wells und in Miami. Indian Wells, das Turnier mit dem quasi langsamsten Hartplatz, den wir erleben. Und trotzdem haben wir eine Neuauflage beim Frauenturnier des Finales gehabt, der Australian Open, nämlich Jelena Rybakina gegen Aryna Sabalenka. Rybakina hatte wieder gegen Iga Swiatek auf Hartplatz gewonnen. Und Aryna Sabalenka hatte gegen Maria Sakkari gewonnen und vor allen Dingen im Viertelfinale gegen Coco Gauff ganz klar gewonnen. Sabalenka verlor dieses Mal gegen Rybakina. Rybakina nahm Revanche 7-6, 6-4, 13-11, der erste Tiebreak. Spektakulär. Aber dort haben wir dann gesehen, okay, wir können uns auf Rybakina und Sabalenka wahrscheinlich dieses Jahr jedenfalls auf Hartplatz verlassen.
Müssen wir nachher in der Team ein bisschen in Zweifel ziehen? Also zumindest für Rybakina, können wir uns nochmal angucken, aber es war zumindest ein spektakulärer Start und einer, an den ich mich jetzt auch schon länger nicht mehr erinnern kann, dass wirklich zwei beziehungsweise drei Spielerinnen so gut zum Anfang einer Saison sind und das dann auch das Niveau halten können. Und das kann man sagen, diese ersten drei Monate im Damentennis waren sehr gut, von Januar bis inklusive eben des Sunshine Doubles. Gab dann überraschende Siegerin beim zweiten Sunshine Double Turnier in Miami, auf die kommen wir gleich noch, aber das war schon trotzdem sehr spektakulär von den beiden und vor allem natürlich, dass Rybakina zum zweiten Mal nacheinander Swiatek besiegen konnte.
Das war die große Nachricht einfach dieses Turniers, dass Swiatek wirklich dann dieses Turnier gewinnen kann oder dass Rybakina dieses Turnier gewinnen kann und vor allen Dingen, dass sie zweimal hintereinander dann gegen Iga Swiatek gewinnt. Und war da im März schon so ein bisschen am Thron gerüttelt worden von Iga Swiatek? Kannst du dich noch erinnern?
Nee. Ich glaube, da kommen wir dann im April beziehungsweise Mai dazu. Da, glaube ich, wurde an ihrem Thron gerüttelt. Hier war es jetzt, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen, was ist los, weil Swiatek dann ja auch verletzt war, in Miami nicht antreten konnte. Da war er so ein bisschen, ist Krise oder ist sie vielleicht einfach ein bisschen angeschlagen? Das waren, glaube ich, so die Fragen. Wurde dann auch einfach ein bisschen überstrahlt, eben von Rybakina, von Sabalenka. Dann war ja auch kurios, dass Rona Kirstea Viertelfinale und Halbfinale in Indian Wells Miami erreicht hat. Das hat sie auch schon lange nicht mehr. Aber eigentlich muss man sagen, fast die Spielerin des Sunshine Doubles war ja Petra Kvitova, die schon in Indian Wells Viertelfinale erreicht hat und dann das Turnier in Miami gewonnen hat. Und darüber hinaus ehrlicherweise ja nichts gerissen oder sehr wenig gerissen hat in diesem Jahr. Aber das war dann schon so ein bisschen, finde ich, zum Ende hin die Geschichte, dass Kvitova das geschafft hat.
Das Turnier in Miami war sowieso ein komisches Turnier. Ich meine, Rybakina und Pegula waren im Halbfinale. Rybakina hatte gewonnen, aber dann dieser erste spektakuläre Tiebreak von Rybakina gegen Kvitova, 16-14 für Kvitova, 6-2 gewinnt sie den zweiten Satz. Rana Kirstea, du hast sie genannt, hier Halbfinale erreicht. Ekaterina Alexandrova, Martina Trevisan stand im Viertelfinale. Iga Swiatek war in Miami nicht angetreten, das muss man dann auch noch dazu sagen. Aber an sich haben wir dort dann auch gesehen, Petra Kvitova kann es noch. Ich glaube, vielleicht wird das auch ihr letzter großer Turniererfolg gewesen sein. Du hast es im letzten Jahr schon angekündigt für deine Prognose. Petra Kvitova wird auf gar keinen Fall mehr einen Grand Slam gewinnen. Aber für so ein großes Turnier war sie dann noch zu haben. Und das war ein großer Erfolg für sie. Aber ich einmal noch möchte ich gerade auf das Turnier in Indian Wells zurückkommen, weil im Viertelfinale ausgeschieden war dort nämlich Karolina Muchova in 3 Sätzen. Ganz knappes Match gegen Jelena Rybakina. Und da haben wir so einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was Karolina Muchova, wenn sie denn verletzungsfrei ist, wenn sie gut drauf ist, was sie denn eigentlich zu leisten imstande ist.
Ja, und ich glaube, die werden wir nochmal erwähnen, ne?
Die werden wir auf jeden Fall nochmal erwähnen. Da glaube ich, da können wir von ausgehen, dass wir die nochmal erwähnen werden. Bei den
Herren. Weißt du, wer bei den Herren völlig überraschend das Viertelfinale in Miami erreicht hat?
Im Moment gerade nicht.
Chris Eubanks.
Ach.
Der ist da zum ersten Mal so richtig von der Challenger-Tour aufgetaucht. Und auch der wird ja noch eine Rolle im Laufe des Jahres spielen.
Das auf jeden Fall. Ich wollte allerdings erst nochmal in Indian Wells darauf zurückschauen, dass wir das erste Match der 6 Matches zwischen Daniil Medvedev und Alexander Zverev erlebt haben. Und das war eins der kurioseren Natur. Medvedev hatte sich über den langsamen Hartplatz echauffiert, ist zwischendurch einfach rausgegangen vom Platz, hat Alexander Zverev dann wirklich so ein bisschen durcheinander gebracht. Zverev führte im zweiten Satz schon mit Break, glaube schlug sogar aufs Match auf, verliert dann aber mit 7-6, 6-7, 5-7, hat sich hinterher furchtbar über Medvedev aufgeregt. Dass er einer der unfaireren Spieler sei, hat er das in Monte Carlo dann auch nochmal wiederholt. Aber da haben wir zum ersten Mal 1 von 6 Duellen zwischen Medvedev und Zverev erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal 6-mal brauche im Jahr 2024.
Nö. Nee, also finde ich jetzt stilistisch eher eins der langweiligeren Matchups, was
wir haben. Das ist kein wirklich großartiges Matchup. Das ist wirklich kein großartiges Matchup.
Nee, ist der Djokovic-Murray wiederholt.
Ja. Djokovic-Murray war wirklich kein gutes Matchup. Das können wir wirklich mal so festhalten. Dieses eine Australian Open-Finale. Naja. Aber Medvedev kommt dann ins Finale bei diesem Turnier in Indian Wells, verliert gegen Carlos Alcaraz ganz klar in 2 Sätzen. Und Carlos Alcaraz hat hier schon mal wirklich einen Stempel aufgedrückt. Felix Auger-Aliassime, der im Jahr kaum was gerissen hat, in 2 Sätzen besiegt im Viertelfinale, im Halbfinale Jannik Sinner in 2 Sätzen. Und dann in 2 Sätzen gegen Daniil Medvedev. War das in Indian Wells oder in Miami war das, wo es diesen unfassbaren Ballwechsel gab, der Shot of the Year laut Tennis TV zwischen Sinner und Alcaraz?
Okay, kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, aber das Match in Miami war sehr gut zwischen den beiden.
Ja.
Also könnte schon das gewesen sein. Und generell müssen wir sagen, der Hauptdarsteller wahrscheinlich das Sunshine Double, weil Djokovic war eben nicht dabei, durfte ja nicht einreisen. Der Hauptdarsteller war für mich schon Medvedev, der sich ja wirklich durch diese Turniere durchgegrantelt hat. Also er hatte ja diesen Februar und dann hat er ja eigentlich aus jedem Match und vor allem aus jeder Pressekonferenz, aus jedem Interview eine Show gemacht und hat er ja schon für höchste Unterhaltung gesorgt, weil hat er immer über die langsamen Courts dort geschimpft und da ist ja wirklich nichts zu erreichen und ja, er hat ja spektakuläre Monate gehabt und dazu gehörte eben das Sunshine Double, hat vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen Glück gehabt, dass Alcaraz eben gegen Sinner verloren hat und Sinner dann gegen ihn verloren hat, aber ja, er war für mich schon der Hauptdarsteller des März.
Ja, das war er auf jeden Fall und er hat sich dann ja auch noch durch den Frühling durchgegrandelt und gewinnt dann auf einmal ein Masters auf Sand. Das Jahr von Medvedev ist ja insgesamt als erfolgreich zu bewerten.
Oh ja, zu denen kommen wir nachher noch. Aber wer hier vielleicht schon ein Zeichen gezeigt hat, dass es nicht so das tolle Jahr war, trotz gutem Start, war Stefanos Tsitsipas. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese kuriosen Pressekonferenzen, wo er erklärt hat, warum er trotz Verletzungen hier antreten muss, um dann irgendwelche Boni zu erhalten für spätere Turniere, wo aber keiner so richtig nachvollziehen konnte, was er damit meint, weil eigentlich so richtig stimmt es nicht laut den Regeln. Und das war so ein klassischer Tsitsipas-Auftritt, der müssen wir auch sagen, echt nach den Australian Open aber mal sowas von an Form verloren hat.
Ja.
Und ja, total maues Jahr hingelegt hat und das hat sich da vielleicht schon angedeutet.
Wann war das, als er verkündet hat, dass die Idee, 4 Stunden vor einem Spiel Melatonin-Tabletten zu nehmen, um nochmal einen Nap zu nehmen, nicht die beste Idee sei?
War Alcaraz, meine ich, in Barcelona oder sowas.
Da habe ich damals gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe einmal in meinem Leben Melatonin-Tablette genommen, das war bei einem langen Flug und war 12 Stunden später noch komplett matschig. Und er nimmt das 4 Stunden vor einem Match, um einfach nochmal einen Nap zu halten.
Ja, ich sag mal, er wird in keinem unserer Awards auftauchen oder so, nee. Aber da er privat sein Glück gefunden hat.
Das hat er auf jeden Fall. Das Traumpaar des Jahres. Also wenn wir den Award haben, Traumpaar des Jahres, dann können wir sagen, Zizidosa.
Jo.
Ne? Das können wir auf jeden Fall sagen.
Sagen wir in April weiter.
Ja, gerne. Der April ging dann weiter und da fing die Saison dann auf Sand an. Und ich möchte einmal gerade ein kleines Wort verlieren für die Millennium Estoril Open in Estoril in Portugal. Weil die haben den zeitgleich laufenden Turnieren inzwischen so den Sand abgegraben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise im besten Sinne des Wortes, dass es einen wirklich beeindruckt. Das Turnier ist inzwischen fast immer ausverkauft. Das Turnier ist sehr gut besetzt. Und es liefert herausragende Spiele. Ich kann mich erinnern an das Halbfinale dieses Jahr, Kaspar Ruud gegen Quentin Alice. 7-6 im dritten Satz. War ein fantastisches Match. Quentin Alice gewinnt vorher gegen Dominic Thiem in zwei Sätzen, 6-1, 6-4. Thiem hatte vorher gegen Ben Shelton gewonnen, der zum ersten Mal in seinem Leben auf Sand gespielt hat. Ein super Turnier, und das ist so ein bisschen der Einstieg in diese Sandplatzsaison, und der ist der vielversprechende Einstieg in diese Sandplatzsaison.
Ja, Estoril ist ja auch ein schöner Teil der Welt, ne?
Ja,
kann man mal festhalten. Kann sogar mit München mithalten.
Das auf jeden Fall. Und in Estoril schneit es auch nicht während des Turniers. Das ist relativ ausgeschlossen.
Kalt in München, ne?
Ja, es war wieder sehr kalt in München. Bei den Frauen gab es dann das Turnier in Charleston. Das hat Ons Jabeur gewonnen im Finale gegen Belinda Bencic. Und zeitgleich hat Tatjana Maria in Bogotá einfach mal wieder ein Turnier gewonnen. Ist angetreten, hat sich durch das Turnier gesliced und am Ende gegen Peyton Stearns, die durchaus im Laufe des Jahres von sich hat reden machen lassen. Und Tatjana Maria hat dieses Turnier gewonnen und hat sich mal wieder in die Top 100 gespielt und hat ein ganz, ganz herausragendes Jahr eigentlich gespielt.
Ja, ist die Top-Deutsche. Mhm. Also können wir ja mal festhalten. Wir kommen nachher noch auf sie und auf die anderen. Liegt auch ein bisschen dran, welche Turniere sie wie für sich entschieden hat. Aber Bogotá liegt ihr so wie, wie hieß denn unser Freund? Estrella
Burgos. Mhm.
Genau, und er. Also, da ist sie jetzt quasi die weibliche Variante.
Estrella Burgos hatte in Bogotá, Lima, glaube ich, gewonnen, ne?
Auf jeden Fall irgendwo in der Höhe.
Genau. Und aus der Dominikanischen Republik hatte das Turnier dreimal hintereinander gewonnen. Und Tatjana Maria hat jetzt zum zweiten Mal in Bogotá gewonnen. Das ist die Colombian Queen. Aber über die sprechen wir natürlich nachher noch. Billie Jean King Cup war dann in Stuttgart. Deutschland gewinnt gegen Brasilien, überraschend gegen Brasilien, die mit Beatriz Haddad-Maia angetreten waren. Und dann gab es den Porsche Tennis Grand Prix, und das ist ja inzwischen so ein bisschen der Swiatek Tennis Grand Prix. Sie gewann gegen Arina Sabalenka mit 6-3 und 6-4 und hat dann erstmal auch wieder unter Beweis gestellt, Leute, auf Sand, da sprechen wir noch eine andere Sprache.
Wobei, wir kommen nachher noch zu Madrid, da wurde dann doch eine andere Sprache gesprochen und nicht die von Swiatek, aber sie, glaube ich, hat da so ein bisschen wirklich wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht. Und ich glaube, der Sieg für sie, ja, Stuttgart ist ein anderer Belag als andere Sandplätze, ist eher fast ein Hartplatz, auf dem man wirklich gut rutschen kann. Aber ich glaube, es war ein so wichtiges Ausrufezeichen für sie und hat dann auch so den Ton gesetzt für den Rest der Saison.
Bei den Herren gab es das Masters in Monte Carlo, und da haben wir zum ersten Mal Andrei Rublev erlebt, wie er ein Masters-Turnier gewonnen hat. 7-5 im dritten Satz gegen Holger Rune. Auch ein tolles Match gewesen, hatte im Halbfinale gegen Taylor Fritz gewonnen, im Viertelfinale gegen Jan-Lennard Struff, der da schon sein Comeback quasi gestartet hatte. 6-1, 7-6 gewonnen, und Rublev hat endlich mal so einen Masters 1000-Titel geholt, seinen größten Titel bis dato, und hat unter Beweis gestellt, dass auch er auf Sand durchaus sehr, sehr gut spielen kann. Hatte ja auch in Hamburg das Jahr vorher gewonnen. Und Rublev auf Sand ist immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Gegner.
Ja, für mich die Geschichte des April. Also egal ob jetzt Damen oder Herren, dass er endlich einen Masters gewonnen hat. Ich meine, bei den Grand Slams hat er die Hürde Viertelfinale immer noch nicht überschritten. Aber das hat mich jetzt persönlich auch schon gefreut, dass er das gewonnen hat. Ich meine, das ist ja wirklich so der knuffige Top-Ten-Spieler, der, auf den sich alle einigen können. Da gibt's auch schon Gründe für, weil er einfach ein netter Typ ist und jetzt zeitlich ja doch ein bisschen mit sich hadert, und dass er ja nicht nur irgendein Masters gewonnen hat. Ich meine, Cincinnati ist jetzt bestimmt auch schön, aber Monte Carlo ist natürlich schon nochmal eine etwas andere Hausnummer, dass er das gewonnen hat. Das hat mich schon sehr gefreut und ist eine sehr coole Sache für ihn.
Und insgesamt war es ein Riesenturnier. Djokovic gegen Musetti zum Beispiel war ein tolles Match. Medvedev gegen Zverev war ein gutes Match. Hinterher sagte Zverev dann hier, unfairster Spieler überhaupt, Medvedev. Wir haben den Siegeszug von Jan-Lennard Struff aus der Qualifikation erlebt, der hintereinander Albert Ramos, Alexis Menon und Kaspar Ruud besiegt hatte, bevor er gegen Rublev verloren hat. Also insgesamt war es ein sehr, sehr, sehr gutes Turnier, dieses Turnier in Monte Carlo, und war so ein bisschen Vorgeschmack auf eine hochinteressante Sandplatzsaison, wie ich fand. Und da muss ich dann ja auch wieder sagen, wir sprechen gleich noch so ein kleines bisschen über die WTA dann auch, aber da hat die ATP mit ihren Turnieren in Monte Carlo und dann auch, wenn es auch kombinierte Turniere sind in Madrid und Rom, dann schon immer so ein kleines bisschen die Nase vorn.
Oh, nicht nur ein kleines bisschen, ganz klar die Nase vorn. Ich glaube, das können wir schon so sagen. Da passt die Struktur halt viel besser. Die Damen haben, also die großen Events haben sie ja auch, aber was ihnen komplett fehlt, ist im Moment so die Mittelklasse der Turniere. Also gibt kaum 250er auf Sand bei den Damen, kaum Vorbereitungsmöglichkeiten. Wenn du irgendwie die Nummer 62 bist, musst halt runter auf die Challenger-Tour, um dich vorzubereiten. Es sei denn, du rutscht in eins der großen Turniere rein. Da passt die Struktur bei den Herren auf jeden Fall besser. Und dazu gehört dann eben sowas wie Monte Carlo, aber auch Estoril oder eben München, was ja, müssen wir auch sagen, ein kurioses Finale hatte, wo Holger Rune, der einen großen Vorsprung in Monte Carlo gegen Rublev abgegeben hat, dann einen großen Vorsprung auf oder Rückstand aufgeholt hat gegen Botik van der Sandschulp in München, der ja das Turnier gewinnen müssen und dann monatelang daran zu knabbern hatte. Also das war ja auch nochmal eine ziemlich kuriose Geschichte.
Gerade ein Wort noch hier zu Banja Luka, einem Turnier, wo Novak Djokovic mit beteiligt ist, wo er angetreten ist und gegen Dusan Lajovic dann verloren hat. Lajovic, der dann das Turnier gewonnen hat in 3 Sätzen gegen Andrei Rublev. Im Finale, auch das war ein sehr, sehr lustiges Turnier. BMW Open, du hast es eben gesagt, Holger Rune hat gegen Botik van der Sandschulp gewonnen. Ja, und dann kam die Mutua Madrid Open in Madrid. Und das Turnier bei den Frauen, das Turnier hat gewonnen Arina Sabalenka im Finale gegen Iga Świątek. Ein super Finale, was wir dort erlebt haben. Und wo wir dann auch sagen können, Arina Sabalenka kann nicht nur auf Hartplätzen gut spielen, sondern sie kann auch auf einem wie ein Hartplatz spielender Sandplatz gewinnen, weil wir wissen, die Höhe in Madrid, die kommt Spielerinnen und Spielern zugute, die einen guten Aufschlag haben, die eine Power in ihrem Spiel haben, und Sabalenka hat das komplett ausgenutzt, hat auch Maria Sakkari im Halbfinale besiegt, Maja Scherif im Viertelfinale und Świątek im 3. Satz besiegt mit 6:3. Das war ein ganz starkes Turnier von Arina Sabalenka damals.
Ja, wahrscheinlich eines der Matches des Jahres. Das Finale, weil Świątek auf hohem Niveau gespielt hat und Sabalenka besser sein musste als sie. Und da würde ich nämlich sagen, du hast mich schon gefragt, wann wurde am Thron gerüttelt? Ich würde sagen, hier wurde am Thron gerüttelt. Hier hat's das war der Unterschied, dass Sabalenka es geschafft hat, nach den US Open die Nummer 1 zu übernehmen, dieses Match. Und hat sie jetzt nachher dann nicht unbedingt komplett bis zum Ende bestätigen können, obwohl wir wissen, sie ist eine sehr gute Sandplatzspielerin, aber das war ein Match, was, glaube ich, auch wichtig für die Damensaison war, weil sie eben die beiden besten Spielerinnen, und wir haben sie dann leider danach nicht mehr gegeneinander oder nur noch einmal bei den Finals gegeneinander spielen sehen, aber das erhoffen wir uns doch fürs nächste Jahr, dass die beiden, weiß ich, 5, 6, 7 Mal gegeneinander spielen, weil sie halt so unterschiedlich sind und so unterschiedlich an Matches rangehen und beide aber die besten Spielerinnen der Welt sind oder dazu gehören.
Ja, absolut.
Das Herren- und, aber jetzt, wo wir in Madrid sind, erinnerst du dich noch an die Geschichte, die eigentlich die News-Öffentlichkeit beschäftigt hat?
Ich weiß jetzt gerade nicht, worauf du hinaus möchtest.
Die Sache mit Viktoria Azarenka und mit den anderen Spielerinnen, die nach dem Doppelfinale nicht reden durften. Es fing doch damals alles an, dass es, meine ich, Sabalenka war, die sich beschwert, Sabalenka hatte, meine ich, auch Geburtstag, während des Turniers, genau. Hat nicht so einen großen Kuchen bekommen, wie Carlos Alcaraz.
Genau.
Und darum ist eine lange Kontroverse entstanden, wie die Damen in Madrid behandelt werden. Und am Ende waren sich alle ziemlich einig, nicht sonderlich toll. Und weil Feliciano Lopez und die anderen Leute, die das Turnier organisieren, Angst hatten, dass die Damen was dazu sagen, nachdem sich Świątek nach dem Finale schon ein bisschen beschwert hatte, haben sie ihnen quasi die Mikros abgedreht und sie durften nicht reden. Und die Geschichte hat man wirklich aber überall in den News gefunden, von CNN bis keine Ahnung wo. Und war wahrscheinlich fast eine der Tennisgeschichten des Jahres.
Azarenka und Beatrice Haddad-Mayer hatten das Doppel gewonnen gegen Corey Gauff und Jessica Pegula, und hinterher durften sie nicht sprechen. Wir haben das zwar auch nochmal erlebt in Cincinnati, glaube ich.
Kann sein, aber die Optik hier ist natürlich einfach, Frauen bitte lieber nicht reden, wenn sie sich jetzt irgendwie beschweren können.
Ja. Es war definitiv ein Tiefpunkt dieser WTA-Tour, und leider hat die WTA-Tour dieses Jahr einige Tiefpunkte gehabt, aber das war insgesamt dann ein Tiefpunkt, den dann auch die Turnierorganisatoren hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass 2024 eine ganze Menge darauf verwendet wird, dass das nicht nochmal passieren wird und dass dort dann eine Parität herrscht. Und ich traue ja Menschen zu, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie lernen, und das traue ich auch Feliciano Lopez zu und seinem Team.
Wünsche ihm viel Glück.
wünschen wir ihm viel Glück dabei, denn wir müssen noch einmal gerade auf das Turnier der Herren zu sprechen kommen und das war ja auch eine große Geschichte, rein aus deutscher Sicht dann auch. Jan-Lennard Struff, der das Finale erreicht hatte hier und der als Lucky Loser reingekommen war, weil er in der Quali verloren hatte gegen Aslan Karatsev und dann kam er als Lucky Loser rein und gewinnt im Halbfinale gegen Aslan Karatsev in drei Sätzen. Hatte vorher gegen Stefanos Tsitsipas schon gewonnen, gegen Pedro Kaschin hatte er gewonnen, Dusan Lajovic in drei Sätzen besiegt, Ben Shelton in drei Sätzen besiegt, Lorenzo Sonego in der ersten Runde besiegt in zwei Sätzen. Das war das große Comeback-Turnier für Jan-Lennard Struff, der schon in Monte Carlo auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber das hat ihm dann eigentlich die Möglichkeit gegeben, bis zum Ende des Jahres die ganz großen Turniere spielen zu können. Und dann hatte er die Hüftverletzung, was sehr, sehr bitter war. Er wird im Anfang des nächsten Jahres bis Mitte des nächsten Jahres extrem viele Punkte zu verteidigen haben. Aber diesen Frühling, den kann ihm niemand nehmen.
Ja, Turnier des Lebens. Ja. Ich glaube, das können wir einfach direkt so sagen. Das war es für ihn. Und egal, was es jetzt langfristig bedeutet, glaube ich, da wird er sich immer dran erinnern. Hat ja auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit bekommen. Und da hat sich dann wahrscheinlich auch für ihn positiv ausgewirkt, dass es halt ein 2-Wochen-Turnier war. Das kann man auch nochmal sagen. Da hat es so richtig begonnen, dass jetzt nach Miami und Indian Wells auch andere Turniere, andere Masters-Turniere anfingen, diese 12-Tages-Events zu werden. Und hier, glaube ich, hat sich dann auch einiges an Interesse aufgebaut, dadurch, dass das Turnier eben so lange gedauert hat und er Runde um Runde es geschafft hat, weiterzukommen.
Gegen Carlos Alcaraz war er nicht chancenlos, hat in drei Sätzen verloren, 4-6, 6-3, 3-6. Alcaraz gewann dann am Ende dieses Turnier. Im Mai gewann Daniil Medvedev zum ersten Mal einen Sandplatztitel und dann auch noch in Rom. In Rom, auf dem so verhassten Sand für ihn. Ich glaube, in Rom hatte er schon mal so eine Tirade hingelegt. Es war nicht nur Kyrgios, der mit Stühlen geschmissen hat. Auch Daniil Medvedev hatte dann mal gesagt, was machen wir hier? Was ist das für ein Untergrund und so? Und Medvedev hatte sich auch durch dieses Turnier gegrantelt. Unter anderem im Viertelfinale gegen Jannik Hanfmann, als er 6-2, 6-2 gewonnen hatte. Dann im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas 7-5, 7-5. Und dann im Finale auch gegen Holger Rune. Und es ist nach wie vor so, dass Daniil Medvedev noch keinen einzigen seiner Titel zweimal gewonnen hat. Ich bin gespannt, ob er irgendwann mal auch vielleicht das Turnier in Rom ein zweites Mal gewinnen kann.
Ja, ich meine, es waren ja schon besondere Bedingungen. Das muss man sagen, Rom war sehr regnerisch, dadurch war es langsam, aber die Bälle sind auch nicht so hoch abgesprungen und das hat ihm geholfen, das hat auch Rybakina auf der Damenseite geholfen, also ich denke, das hat schon dazu beigetragen und generell hat das Turnier in Rom durch das Wetter ja Pech gehabt. Also wir erinnern uns, Damenfinale wurde irgendwann um 23 Uhr oder so gespielt und das ist auch alles sehr bis eher unglücklich verlaufen und für ihn und Rybakina natürlich eine tolle Sache. Aber es wird jetzt nicht als legendär in Erinnerung bleiben.
Nein, das wird es nicht. Aber trotzdem ist es ein Turniersieg für Daniil Medvedev gewesen. Und der hat gesagt, okay, ich kann auch auf Sand gewinnen. Prinzipiell bin ich ein großer Fan des Turniers in Rom. Wir haben ja dieses unglaubliche Match gehabt von Fabian Marojan gegen Carlos Alcaraz in der dritten Runde, wo Marojan einfach alles getroffen hat, so ein bisschen die Söderling-Nadal-Nummer gefahren ist und über zwei Sätze dann gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte. Das war eine der großen Sensationen dieses Frühlings. Novak Djokovic war ausgeschieden gegen Holger Rune im Viertelfinale in drei Sätzen. Und dann am Ende gewann Daniil Medvedev diesen Titel. Das Turnier in Rom bei den Frauen hat Jelena Rybakina gewonnen gegen Angelina Kalinina. Und der hatte ich ja eher so einen Durchbruch zugetraut. Aber Kalinina ist leider sehr verletzungsanfällig und konnte das nicht so richtig unter Beweis stellen. Prinzipiell gehört sie zu den Spielerinnen, die ich mit am liebsten sehe bei der Frauentour.
Ja, ich verstehe schon warum, aber sie taucht halt wirklich nicht so häufig auf. Könnte die neue Lisia Zirenko werden, ha? Zumindest was die.
Ach, oh Gott, oh Gott.
Wobei, muss man sagen, die hat ein sehr gutes Jahr gehabt. Die hat halt häufiger aufgeben müssen, aber die hat schon ein richtig gutes Jahr gehabt. Vielleicht eines der besten ihrer Karriere. Aber du hast schon recht, danach ist sie natürlich nicht mehr so groß aufgetaucht. Und ich meine, das Turnier ist für mich auch neben den French Open das wichtigste Turnier. Aber dann ist ja auch nur noch eine Woche zu den French Open. Dann wird es halt manchmal doch schon überstrahlt. Wobei, wir hatten dann ja zwischen den French Open und Rom noch die Geschichte, dass Svitolina quasi aus dem Nichts ein Turnier gewonnen hat in Straßburg. Und Atefis hat da auch sein erstes Turnier gewonnen in Lyon. Von dem wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hören im Rest dieser Dekade. Also das waren dann nochmal zwei Geschichten, die so ein bisschen im Schatten auftauchten, aber gerade Svitolina hat dann in den nächsten zwei Monaten nochmal eine bedeutendere Rolle gespielt.
Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde über nur den Mai oder nur das Turnier oder das Turniergeschehen bis Mai gesprochen. Wenn wir uns jetzt gleich wieder hören, dann werden wir ab dem Turnier in Roland-Garros mal weitermachen, weil dort hatten wir nämlich auch die ein oder andere Kontroverse. Wenn man zum Beispiel aufs Frauendoppel zurückschaut, wenn man zum Beispiel auf die Turniere an sich schaut. Also gleich geht es weiter mit unserem großen Jahresrückblick hier bei Chip and Charge.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Roland Garros, das zweite Grand Slam des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir, Rafael Nadal würde nicht antreten können und wir wussten, dass es einen Titelträger geben würde, der favorisiert auf jeden Fall oder wo der Favorit ganz klar Novak Djokovic war. Und Novak Djokovic ging seine Revenge-Tour 2023 einfach weiter so an, wie er schon bei den Australian Open gezeigt hatte. Er dominierte dieses Turnier, er dominierte das gesamte Turnier dieser French Open. Und gerade so dieses Halbfinale gegen Carlos Alcaraz bleibt ja in Erinnerung. Carlos Alcaraz, der alles reingesetzt hatte, der vorher davon gesprochen hatte, er will unbedingt gegen Novak Djokovic gewinnen, der dann aber ab dem zweiten Satz Krämpfe bekam und Novak Djokovic dann am Ende in 4 Sätzen gewann und auch das Finale gegen Casper Ruud in 3 Sätzen gewann. Aber dort gab es diesen Spruch dann nochmal von Andy Roddick, erst nimmt er dir die Seele, dann nimmt er dir die Beine. Nee, erst nimmt er dir die Beine, dann die Seele. Und die hatte er Carlos Alcaraz genommen. Und Carlos Alcaraz wird diesen Fehler wahrscheinlich niemals wiederholen, aber das war dann nochmal so eine ganz große Lektion für ihn.
Ja, und zwar ja ein Match, was schon lange erwartet worden war. Und dann allerdings eben auch wirklich das erste des Jahres. Sie waren ja nie vorher aufeinander getroffen, beziehungsweise oft auch nicht in denselben Turnieren drin gewesen. Und dann kam es hier endlich dazu und müssen wir sagen, ersten beiden Sätze gehören vielleicht zu dem Besten, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Die letzten beiden Sätze natürlich nicht, wo dann Alcaraz Probleme hatte. Aber davor war das schon sehr, sehr gut. Und wir haben dann ja auch noch zwei durchaus hochklassige Matches zwischen den beiden erlebt. Aber es war natürlich das Ereignis der French Open. Keine Frage. Bei den Herren lief ja eigentlich fast alles nur darauf hin, wie und wann würden die beiden aufeinandertreffen. Und dann kam es endlich im Halbfinale dazu. Und ich würde eben wirklich sagen, die ersten beiden Sätze haben dem auch entsprochen, was erwartet worden war. Danach war es dann halt jetzt nicht mehr der Klassiker.
Wir hatten aber einige bemerkenswerte Matches in diesem Turnier, gerade bei den Herren. Wir haben das Match von Daniel Altmaier gehabt, der gegen Jannik Sinner gewonnen hat, mit 7-5 im 5. Satz. Daniel Altmaier, der hinterher Tränen vergossen hat, weil er mal endlich einen solchen Spieler besiegen konnte. Es hat über 5 Stunden gedauert. Hinterher war Altmaier entkräftet, konnte nicht mehr gegen Grigor Dimitrov dagegenhalten, verlor in 3 Sätzen. Wir haben diese unglaubliche Niederlage von Daniil Medvedev gegen Thiago Saibucvilj gehabt, als er in 5 Sätzen verlor. Saibucvilj, der dann hinterher so ein kleines bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er Richtung Rechtspopulismus unterwegs ist, ne?
Nee, das, jein. Also er hat auch Vorwürfe häuslicher Gewalt von seiner Ex-Frau gegen sich, die aber noch quasi ausstehend sind, die Verhandlungen dazu. Und er hat sich politisch sicherlich auch jetzt nicht linksliberal platziert.
Aber es war auf jeden Fall ein famoses Match, was er dort geliefert hat gegen Daniil Medvedev. Wir haben Alexander Zverev, der ins Halbfinale eingezogen ist, unter anderem mit einem Sieg gegen Thomas Martin Echeverry, der ein gutes Turnier insgesamt hier gespielt hatte. Er hatte ein kleines bisschen Glück mit der Auslosung, hatte gegen Francis Tiafoe in 4 Sätzen gewonnen, hatte gegen Alex Moljan und gegen Lloyd Harris gewonnen und auch gegen Grigor Dimitrov in 3 Sätzen gewonnen und ist dann ins Halbfinale eingezogen. Dort war er chancenlos gegen Casper Ruud. Aber insgesamt ein gutes Turnier von ihm gewesen. Ja, und Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz überstrahlte dann so ein bisschen dieses Turnier. Und Casper Ruud, der so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist im Laufe des Jahres, weil es kein gutes Jahr er abgeliefert hat. Da wusste man irgendwie vorher, naja, gegen Novak Djokovic, da wird er nicht unbedingt bestehen können.
Ja, hat einen guten ersten Satz gespielt und dann nicht wirklich Chancen gehabt. Und er hat einen schlechten Jahresstart hingelegt. Wir erinnern uns, er hatte ja diese Südamerika-Tour mit Nadal gemacht, die beide jetzt vielleicht im Nachhinein bereuen, wer weiß es schon. Nadal hast du ja schon angesprochen, würde dann auch den Rest der Saison nach den Australian Open nicht mehr spielen. Und Ruud hat eigentlich nur in Rom und in Paris wirklich überzeugen können. Davor und danach nicht so richtig. Und ja, muss man aber sagen, dafür war die Leistung dann in Paris sehr gut und ich glaube, der wird auch in den nächsten Jahren da gute Leistung bringen. Sein Spiel ist quasi wie gemacht für Roland Garros.
Bei den Frauen gewann Iga Świątek das Turnier, allerdings in einem bemerkenswert guten Finale gegen Karolina Muchova. Und Karolina Muchova ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte dieses Turniers gewesen. Immer wieder verletzt gewesen in den letzten Jahren. Wir wussten, wenn sie spielt und wenn sie fit ist, dass sie ein sehr attraktives Allround-Tennis spielen kann. Und dann gewann sie in der ersten Runde gegen Maria Sakkari, die danach große Selbstzweifel plagten, weil sie bei den Grand Slams einfach nicht performt hat. Und Karolina Muchova kam dann durch dieses Turnier weiter mit Siegen über Nadia Podoroska, Irina Camelia Bigou. Avanesyan war noch im Achtelfinale mit dabei und im Viertelfinale besiegte Karolina Muchova Anastasia Pavlyuchenkova, die ihrerseits so ein kleines Comeback hingelegt hatte. Und im Halbfinale gewann Muchova gegen Sabalenka mit 7:5 im dritten Satz. Auch das ist schon ein spektakuläres Match. Und das wurde dann noch durch ein spektakuläreres Match im Finale abgelöst. Iga Świątek gewinnt in einem sehr, sehr würdigen Damenfinale damals gegen Karolina Muchova in drei Sätzen.
Ja, gewinnt ihr viertes Grand Slam Turnier. Wird jetzt schon locker in die Hall of Fame einziehen. Reden nachher noch mehr über sie, aber war, würde ich dir zustimmen, zwei sehr gute Matches. Und wir hatten vorher schon ein paar gute Matches bei den Damen bei den French Open. Eins, was wirklich extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war ja damals Coco Gauff gegen Mira Andreeva, die ja schon in Madrid als 16-Jährige wirklich, 15 war sie damals sogar noch, ne? Sehr, sehr überzeugt hat und dann hier den ersten Satz gegen Gauff gewonnen hat und hat das Gauff noch irgendwie gedreht, aber das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch häufiger sehen, aber eigentlich so ein bisschen die Spielerin des Turniers, neben Muchova war Beatrice Haddad-Mahir, die ja vier Marathon-Matches nacheinander gespielt hat, gegen Schneider, Alexandrova, Sorribes, Thorme und Jabeur. Das waren ja alles irgendwie annähernd 3 Stunden, wenn nicht teilweise 3,5 Stunden Matches, wo sie sich durchgequält hat, aber eine nach der anderen besiegt hat und dann ja sogar einen richtig guten ersten Satz noch gegen Świątek gespielt hat. Hätte sie den gewonnen, wäre das vielleicht auch nochmal eine enge Kiste geworden. Also die war für mich so ein bisschen neben Muchova die Spielerin des Turniers.
Haddad-Mahir hat in diesem Jahr 5 der 10 längsten Matches auf der Frauentour gewonnen.
Ja, darf man, glaube ich, jetzt nicht mehr überraschen.
Nicht mehr, aber es ging immer auch bei uns hier die Urban Legend, dass Sarah Sorribes-Tormo die Spielerin ist für die ganzen Marathon-Matches. Aber so ein bisschen ist sie abgelöst worden.
Ja, also mal gucken, wie lange Haddad-Mahir das durchhält. Ne?
Ja, also, das ist schon ein sehr, sehr aufreibender Spielstil, den Haddad-Mahir hat. Und gerade das Viertelfinale dann auch gegen Ons Jabeur war ein herausragendes Match. 3-6, 7-6, 6-1. Auf jeden Fall, Iga Świątek gewann in einem fantastischen Finale gegen Karolina Muchova die French Open 2023.
Eine Geschichte sollten wir aber noch erwähnen.
Genau. Die habe ich eben schon angemerkt. Mhm. Eine müssen wir auf jeden Fall. Tim Pütz und Mio Kato gewannen das Mixed im Finale gegen Bianca Andreescu und Michael Venus. Mio Kato war so ein kleines bisschen in Verruf geraten, in Anführungsstrichen, weil sie im Frauendoppel, ich glaube sogar disqualifiziert worden ist, genau. Und hinterher bittere Tränen weinte, weil sie gesagt hat, ich tue doch niemandem was. Und da ist ein Ball unglücklich von ihr gegen den Kopf eines Balljungen gegangen und daraufhin wurde sie dann disqualifiziert. Und Mio Kato und Tim Pütz kannten sich vorher gar nicht vor diesem Mixed. Und dann hat Tim Pütz einfach bei der Anmeldung Mio Kato gefragt, hast du Lust, Mixed mit mir zu spielen? Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und dann die beiden, die er spricht kein Japanisch, sie spricht kein Deutsch, sie auch nur leidlich Englisch, haben sich dann mit Händen und Füßen verständigt und dieses Turnier gewonnen.
Ja, und zur Disqualifikation müssen wir noch was sagen. Wir wissen gar nicht, ob es so sehr dazu gekommen wäre, hätten die beiden Gegnerinnen nicht komplett insistiert, dass sie disqualifiziert werden müssen. Marie Buskova und Sarah Sorribes-Tormo waren das nämlich. Und das hatte für sehr viel Debatten gesorgt. War das jetzt richtig, dass sie disqualifiziert wurden? Hätten die Gegnerinnen, oder war das nur sportlich, dass die Gegnerinnen darauf bestanden haben? Oder war das Petzerei? War das unfair? Da gab es ja wirklich locker 3-4 Tage Diskussionen zu. Und dann kam eben dieser Mix-Sieg, der dann ja dementsprechend dafür sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.
Miu Kato und Tim Pütz haben dieses Mixed gewonnen. Jetzt haben wir aber alles besprochen, ne?
Ja, jetzt haben wir alles bei den French Open durch und gehen. Und das ist ja das Erstaunliche, dann eben direkt immer in den Rasen rein, in die Vorbereitung zu Wimbledon. Da gab es schon ein paar spektakuläre Sachen, aber können wir wahrscheinlich relativ schnell durch. Da war das für Struff, Jan-Lennard Struff, fast tragisch verloren im Finale in Stuttgart. Da hatten wir Alexander Bublik, der Halle dominiert hat. Alcaraz, der, müssen wir dann sagen, schon überraschend den Queens gewonnen hat. Nachdem er so ein geprügelter Hund in Paris war, kommt er dann dahin und hat auch eher eine schwierige erste Runde und danach wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ja, Milos Raonic gab ein Comeback, aber sonst fand ich, war das jetzt nicht so die spektakuläre Vorbereitung auf Wimbledon.
Ich war in Halle dieses Jahr und wie Bublik das Turnier dort dominiert hat, das war schon allerfeinste Kunst. Und wie er im Halbfinale Alexander Zverev die Ohren lang gezogen hat, auch das war nicht so schlecht. Also wie Bublik das Turnier in Halle bestritten hat, das war schon stark. Und du hast es gesagt, Jan-Lennard Struffs tragische, quasi tragische Niederlage gegen Francis Tiafoe, 10-8 im Tiebreak des dritten Satzes. Das war schon sehr, sehr bitter. Aber der Juni, den können wir bei den Frauen noch einmal gerade abschließen. Katie Bolter gewann in Nottingham in einem freien britischen Finale, was es seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hatte, gegen Jodie Burridge. In Zertogenbosch hatte Jekaterina Alexandrova gewonnen und dann gewann in Berlin Petra Kvitova, ihr zweiter großer Titel in diesem Jahr, gegen Donna Vekic im Finale. Und in Birmingham gewann Jelena Ostapenko gegen Barbora Krejcikova und in Eastbourne gewann dann Madison Keys. Und das war auch der Turniersieg, wo dann Philipp wieder gedacht hat, Mann, die kann auch bei Wimbledon ins Halbfinale kommen, die tippe ich mal wieder da rein.
Und Andreas hat wahrscheinlich Petra Kvitova als Siegerin getippt.
Ja. Und in Bad Homburg gewann dann Katerina Siniakova gegen Lucia Bronzetti. Da war ich auch dieses Jahr vor Ort. War auch ein sehr, sehr gutes Turnier und hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier bei bestem Wetter damals in Bad Homburg. Kommen wir zum Turnier in Wimbledon. Und da gibt es dann natürlich wieder ein bisschen was zu erzählen, weil wir sprechen gleich noch über das Herrenfinale, weil es was ja wirklich herausragend war. Aber wir müssen Markéta Vondrousova ansprechen, die aus dem Nichts heraus das Turnier bei den Frauen gewonnen hat. Und es war so ein bisschen die Cinderella-Geschichte dieses Jahres, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn man eben jetzt auch überlegt, sie ist natürlich eine bekannte Spielerin. Sie stand ja schon im Finale der French Open, hat schon eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen, aber ihr großes Problem in der Karriere halt wirklich dauerverletzt gewesen. Und vorher jetzt auch nicht die Rasenexpertin gewesen. Von daher, das war wahrscheinlich jetzt im Kontext der Spitze der Tour sicherlich der überraschendste Sieg.
Das war auf jeden Fall. Wir haben einige fantastische Matches dort in Wimbledon erlebt, unter anderem das Viertelfinale zwischen Elina Svitolina und Iga Świątek. Svitolina schrieb ja ihrerseits dann auch noch eine Cinderella-Geschichte. Als Wildcard-Inhaberin war sie in dieses Turnier reingekommen und gewann dann im Viertelfinale gegen Iga Świątek in drei Sätzen. Es gab vorher dieses Match gegen Viktoria Azarenka, wo dann, ich glaube, dort war es dann, dass das mitgeteilt worden ist, dass Svitolina und Azarenka sich nicht die Hand würden geben werden. Und Svitolina gewann gegen Azarenka mit 11-9 im Tiebreak des dritten Satzes. Ein ganz, ganz großartiger Sieg für Svitolina. Azarenka hinterher bitter enttäuscht. Aber auch das war eine große Comeback-Geschichte. Und wie Svitolina gegen Świątek im Viertelfinale gewonnen hat, Hut ab.
Ja, und hatte ja schon bei den French Open das Viertelfinale erreicht. Und auch da hatten wir schon die ganze Thematik, dass sie und andere ukrainische Spielerinnen eben russischen Spielerinnen nicht und belarussischen Spielerinnen nicht die Hand schütteln würden. Und in Paris hatte das ja zu diesen großen Buhereien geführt. In Wimbledon gab es jetzt auch eher Bauchschmerzen, hatte ich das Gefühl, vom Publikum her. Und dann wurde es eben dadurch, dass das ja auch so prominent dann auf der BBC übertragen wurde, das Match gegen Azarenka nochmal zu einer größeren Geschichte. Und seitdem, glaube ich, hat sich das so ein bisschen geklärt. Aber wir müssen schon sagen, Svitolina war wahrscheinlich neben Jabeur die Wimbledon-Geschichte und war jetzt ja auch nicht weit vom Finale entfernt. Das Halbfinale war jetzt, na, da hat sie irgendwas hat ihr gefehlt gegen Vondrousova. Mhm. Die hat ihr wirklich sehr schnell den Zahn gezogen. Hätte sie das Finale erreicht oder gewonnen, dann wäre es wahrscheinlich die Tennisgeschichte des Jahres gewesen. Aber das war schon sehr erstaunlich.
Die bitteren Tränen von Ons Jabeur nach dem Finale gegen Markéta Vondrousova, dass sie 4-6 verloren hatte, die haben dann natürlich auch noch so ein bisschen die Schlagzeilen geprägt. Ons Jabeur, die zum zweiten Mal im Finale in Wimbledon stand und wieder nicht gewinnen konnte. Und ja.
Und die, vorher, muss man sagen, spektakulär gespielt hat. Das Match gegen Rybakina, vielleicht ein Match des Jahreskandidat, wo sie die ja wirklich, für mich hat Rybakina das Turnier gewonnen, hätte sie Jabeur besiegt. Und das war sehr spektakulär, wie sie die da herausgenommen hat.
Auch das Halbfinale gegen Arina Sabalenka war spektakulär. Also sie hat ja zwei der schärfsten Gegnerinnen rausgenommen aus diesem Turnier. Und dann steht ihr Markéta Vondrousova gegenüber. Und man muss sagen, dass Ange Jabeur zu dem Zeitpunkt Favoritin war. Und sie konnte es, sie war leicht verletzt dann auch, sie konnte ihre Leistung nicht abrufen und hinterher, wie gesagt, weinte sie bittere Tränen. Wondrouschowa gewann mit 6-4 und 6-4 und hat dann am Ende dieses Turnier gewonnen und ihren Grand Slam gewonnen und große Geschichte. Und der Freund hat einen Hundesitter dann noch bekommen.
Stimmt. Und wir müssen ja auch sagen, ich glaube, auch dieser Sieg kam durch das Viertelfinale zustande. Da hatte sie ja diese Geschichte gegen Jessica Pegula, wo sie 4-1 im dritten Satz hinten lag und dann wurde das Dach ja geschlossen und hat sie das Match ja von da an dominiert. Und das wäre so spannend gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätte, hätte Jessica Pegula endlich den Viertelfinalflug überstanden und hätte vielleicht ja auch gewinnen können. Also da ist schon einiges Erstaunliches gewesen. Andere erstaunliche Sache, weißt du noch, gegen wen Karolina Muchova damals nach ihrem French Open-Finale dann direkt verloren hat?
Weiß ich nicht mehr.
Gegen Jule Niemeyer.
Ach.
Die dann in der nächsten Runde gegen Dalma Galfi verloren hat.
Ja, genau.
Weißt du noch, gegen wen Coco Gauff verloren hat in Wimbledon?
Ach Mensch.
Gegen Sophia Kennen.
Ja.
Das war damals auch noch eine erstaunliche
Geschichte.
Erste
Runde, genau. Sophia Kennen hatte sich durch die Quali gekämpft und hat in der ersten Runde gegen Coco Gauff gewonnen, ja. Auch das.
Da müssen wir noch eins erwähnen, weil sie ja doch, glaube ich, schon ein Liebling von dir ist. Das, was komplett erstaunlich war, was Higet angestellt hat in Wimbledon und bei dem French Open. Nämlich, dass sie den Doppeltitel mit zwei unterschiedlichen Spielerinnen quasi auf ihrer Comeback-Tour gewonnen hat, hier mit Barbora Krejcikova. Das fand ich da schon.
Barbora Strizova.
Strizova.
Ja.
Das war ja schon eine der Geschichten überhaupt.
Ja, es ist eine Feelgood-Geschichte. Sauvager, die zu einem Turnier kommt mit einem Schläger und die keine Werbeverträge hat, die von Paul McNamee gecoacht wird, die das Leben sehr, sehr leicht nimmt insgesamt, die dann ja sich auch auf ihre Art zum Beispiel zum Verschwinden von Peng Shuai geäußert hat, als sie auf Instagram einfach nur die gemeinsam errungene Trophäe mit Peng Shuai ein bisschen geputzt hat. Das war wenige Tage, nachdem dieser Fall mit Peng Shuai aufgekommen war. Also, die man nicht unterschätzen sollte als Person und die dann einfach im Doppel eine absolute Koryphäe ist mit ihrem Spiel. Auch im Doppel, im Einzel ja in Wimbledon schon große Siege hatte. Dieses eine Match gegen Simona Halep kommt in Erinnerung. Aber die, ja, die ein großes Turnier hier dann gespielt hat im Doppel und die gesagt hat, wenn ich irgendwo reinkomme in Turniere, dann spiele ich die natürlich auch. Mir ist es egal, ob ich dann auch Quali spielen muss oder so. Ich möchte einfach Tennis spielen. Und die so eine ganz eigene Art hat. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Und deswegen mag ich das sehr, wenn ich Sui Jie sehe.
Ja, darum wollte ich es ja auch erwähnt haben.
Vielen Dank. Das Herreneinzel war allerdings auch eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Erstmal, wie Hubert Hurkacz zwischendurch den Eindruck erweckt hat, gegen Novak Djokovic gewinnen zu können. Dieses Achtelfinale war auf Messers Schneide. 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 gewinnt Novak Djokovic gegen Hubert Hurkacz. Und es lag an diesen Tiebreaks, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ist doch so,
da?
Oder? Ja.
Ah ja, sorry. Ich höre immer, wenn ich mein Headset auf habe, was draußen alles los ist. Und irgendwer räumt gerade die Mülltonnen weg. Da habe ich dich nicht ganz verstanden. Ja, Hubert Hurkacz, die eine beeindruckende Geschichte. Und dann fand ich aber auch beeindruckend Matteo Berrettini, der ja, wir erinnern uns, sehr verletzungsgeplagte Saison hatte. Und dann in Stuttgart sich eine wirklich sehr, sehr klare Niederlage von Sonego eingehandelt hat und dann nach Wimbledon kam und auf einmal wieder wie einer der Co-Favoriten in Wimbledon aussah, unter anderem gegen Alexander Zverev gewonnen hat. Also zwei Spieler, die wahrscheinlich in Zukunft immer noch realistisch um einen Wimbledon-Titel mitspielen können.
Und ein Spieler wie Christopher Eubanks, der hier seinen Durchbruch gefeiert hat, wie er in 5 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hatte im Achtelfinale. Vorher hatte Chris O'Connell besiegt, auch Cameron Norrie hatte er besiegt und wie er dann aber im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat, im Viertelfinale nur ganz knapp gegen Daniil Medvedev in 5 Sätzen unterlegen war. Das war schon stark und er hat eine sehr erfrischende Art, Christopher Eubanks, und das ist eine Geschichte, die auch nicht unerwähnt bleiben darf. Nicht unerwähnt bleiben darf allerdings auch, naja, das Finale.
Ja, und der Weg ins Finale. Ja. Hast du nochmal geguckt, wen Alcaraz alles besiegt hat?
Ja, Rune,
Berrettini,
Medvedev.
Rune, Medvedev, Djokovic. Die ist wahrscheinlich der Turniersieg des Jahres.
Ja, das also ist er auf jeden Fall. Und eins bleibt einfach einem im Gedächtnis, wie Novak Djokovic nach diesem Finale gesagt hat, ich habe nicht damit gerechnet, dass Carlos Alcaraz bei 5-4 auserwählt.
Ja, und so gut schon ist. Also eben, nochmal, wir haben den Kontext ja hier vor 10 Minuten gehabt. Er war nervlich und körperlich nicht gut genug, um das in Paris zu gewinnen. Und dann kommt er und schlägt Djokovic den besten Wimbledon-Spieler mittlerweile aller Zeiten, also locker einen Top-3-Wimbledon-Spieler aller Zeiten, und schlägt ihn da im fünften Satz. Und unter anderem hat man ja dieses Marathon-Game drin im dritten Satz, was er für sich entschieden hat. Und er hat ja im ersten wirklich auf den Deckel bekommen und den zweiten okay, irgendwie so quasi auf seine Seite gezogen und den dritten wirklich dieses eine Spiel drin gehabt, was so beeindruckend war. Und dann den vierten wieder verloren und dann im fünften das Ganze gewonnen. Also eine, vor allem im Kontext des Turniers, wahrscheinlich die Leistung des Jahres, die Alcaraz da gebracht hat.
Ich werde andere Matches des Jahres haben, weil dieses Match irgendwie über allen anderen steht und weil du es sicherlich in deinen Matches des Jahres haben wirst. Deswegen habe ich mich noch für andere Matches entschieden. Aber wenn ein Match des Jahres dabei ist, dann dieses hier und noch ein weiteres Aufeinandertreffen, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Wimbledon, das war's. Dann ging es natürlich nach Wimbledon weiter mit einer kleinen Sandplatztournee, ein Turnierserie, die ich eigentlich sehr schätze, wenn in Bostad Start gespielt wird. In Newport gab es zum letzten Mal das Rasenturnier, was Adrien Mannarino gewonnen hat gegen Alex Michaelsen, von dem wir vielleicht im nächsten Jahr dann oder in den nächsten Jahren dann auch noch ein bisschen mehr hören werden. Bostad gewann Andrei Rublev im Finale gegen Casper Ruud. Und wir haben dann die Hamburg European Open gehabt. Das letzte Mal, dass es ein WTA, ein kombiniertes WTA-ATP-Turnier gewesen ist, weil wir jetzt zwei verschiedene Rechteinhaber haben ab dem neuen Jahr. Aber das war das Turnier, was Alexander Zverev zum ersten Mal gewonnen hat in seiner Karriere. Im Finale gegen Laszlo Djere hat er gewonnen mit 7:5 und 6:3 im Finale. Da ist auch ein Punkt auf der Bucketlist dann mal abgearbeitet worden.
Ja, bei dir auch, ne? Also einfach, du warst ja vor Ort.
Ja.
Du hast das Damenfinale von vor Ort kommentiert. Das ist jetzt mir primär in Erinnerung geblieben und vielleicht auch den Zuhörenden.
Ach, vielen Dank. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich habe das Finale, das Frauenfinale kommentiert. Es war ein herausragendes Turnier für eine Hamburgerin, Rheinbiegerin. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Noa Akugue hatte hier eine Wildcard bekommen in diesem Turnier, hat in der ersten Runde gegen Laura Pigossi gewonnen, dann gegen Storm Hunter gewonnen, dann gegen Martina Trevisan in einem sehr, sehr engen Dreisatzmatch gegen Diana Schneider im Halbfinale und verlor im Finale gegen Arantxa Rus mit 0:6 und 6:7. Arantxa Rus, ihr erster Karrieretitel. Das Herrenturnier hat Alexander Zverev gewonnen. Wer dort für Aufsehen gesorgt hat in diesem Turnier, nicht nur Alexander Zverev, der das Turnier gewonnen hat, das war aber Arthur Fies, der im Viertelfinale mit Casper Ruud den Sandplatz abgezogen hat, 6-0, 6-4. Das war eine herausragende Leistung von Arthur Fies. Und da hat er so ein bisschen sich in die Köpfe gespielt von sehr vielen Menschen.
Ja, und den werden wir natürlich in der Zukunft auch auf dem Zettel haben. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich dominierender Name. Und dann, um es abzukürzen, würde ich jetzt nochmal kurz drei Geschichten aus dem Juli erwähnen, an die wir uns wahrscheinlich alle gar nicht mehr so richtig erinnern können. Das eine, dass es einen Hopman Cup gab, der von Kroatien gewonnen wurde. Also der wird wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen untergehen, wenn der in der Woche nach Wimbledon bleibt und auf Sand gespielt wird. Und dann, und das war ja eine wirklich kuriose Sache, dieses Match in Budapest zwischen Jung und Toss. Wenn erinnerst du dich da noch dran? Diese Streiterei um den weggewischten Ball.
Ach
und
ja.
Und das war ja auch was außerhalb des Tennis für viel Aufsehen gesorgt hat. Und Jung haben wir danach nicht mehr so richtig gesehen, aber die hatte vorher schon durchscheinen lassen, dass es ihr eigentlich nicht so gut geht. Und da hat sich dann ja aber auch die ganze Tennis-Community gegen die, müsste aus Ungarn gewesen sein, Toss, ne? Gestellt. Und das war ja auch nochmal etwas, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat.
Ja, und Zhang Zhuai, die durchaus große Beliebtheit genießt, ja auch, der sind sehr viele Spielerinnen, Kolleginnen und dann auch von Außenstehende zur Seite gesprungen.
Ja, und dann wollte ich noch erwähnen, vielleicht hat es gerade auch schon gesagt, aber ich meine nicht, dass Dominic Thiem ein Finale im Juli gespielt hat in Kitzbühel. Und das war natürlich auch nochmal für mich so eine Geschichte des Jahres. Wir kommen nachher noch zu dem, was wir getippt hatten fürs Jahr. Und ich gesagt, Dominic Thiem erreicht mindestens ein Grand Slam Viertelfinale. Dafür hat es jetzt nicht gereicht, aber immerhin ein Finale in Kitzbühel.
Ein unglaublich verregnetes Turnier in Kitzbühel. Und Dominic Thiem hat immer spät nachts gespielt, möchte man fast sagen. Und hat dort wirklich ein tolles Turnier insgesamt gespielt vor einem komplett enthusiasmierten Kitzbüheler Publikum. Hat das Finale sehr klar verloren gegen Sebastian Baez mit 3-6-1-6, hat aber vorher für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und wir werden über dieses Turnier nachher noch sprechen. Das kann ich versprechen.
Und wir können auch ganz kurz erwähnen, weil wir ihn wahrscheinlich sonst ja nicht erwähnen, Sebastian Baez hat nicht nur da gewonnen, sondern dann auch in Winston-Salem. Mhm. Der hatte jetzt ja eher ein maues Jahr, aber dann mal kurz zwei Turniere hintereinander gewonnen. Und das ist wahrscheinlich auch einer, der irgendwann mal einen Durchbruch hinlegen wird. Da habe ich jetzt keine großen Vorhersagen, aber kann mir vorstellen, den werden wir noch ein bisschen sehen in den nächsten Jahren.
Davon gehe ich eigentlich auch aus, vor allen Dingen auf den Sandplätzen. Und er wird den Vergleich nicht hören wollen mit Diego Schwartzmann, aber so leid es mir tut, es kommt natürlich dann auch dieser Vergleich.
Oh, könnte sogar eine bessere Karriere haben, aber warten wir mal ab.
Apropos verregnetes Turnier. In Montreal, die Frauen haben auch verregnet gespielt. Ludmila Samsonova hat an einem Tag, glaube ich, 2,5 Matches gespielt, inklusive Doppel. An einem weiteren Tag nochmal 2 Matches. Und hatte im Finale gegen Jessica Pegula überhaupt keine Chance. 1-6-0-6, weil sie am gleichen Tag gegen Jelena Rybakina gewonnen hatte mit 1-6-6-1-2-6-2. Wir haben diese beiden Matches kommentiert damals. Und das war ein ganz bitteres Turnier für Samsonova, weil sie im Finale einfach keine Körner mehr hatte. Aber für Jessica Pegula war es ein großartiger Sieg, weil sie vor allen Dingen im Halbfinale gegen Iga Świątek gewonnen hatte.
Ja, und vor allem, wir haben leider nicht kommentiert den Moment des Turniers. Und der war Cut Nigel natürlich. Das war nämlich im Halbfinale gegen Świątek, wo sie die quasi schon besiegt hatte. Und dann der Stadion-DJ auf einmal Cut Nigel. Viele erinnern sich vielleicht noch an die 90er.
Hat sich verdrückt.
Und das ist schon für mich so der Moment des Turniers dort, muss ich sagen.
Ja, das ist einer der Momente des Jahres gewesen. Vor allen Dingen, es hätte jeder Song sein können. Das war dann am Ende Cut Nigel. Und ja, von allen Songs der Welt ist auf einmal Cotton Eye Joe, der durch diese Stadionlautsprecher plärt und ja, ist einer der Momente dieses Turniers gewesen. Auf jeden Fall, Montreal war komplett verregnet und war kein richtig gutes Turnier. Für Jessica Pegula war es ein Zeichen, ich kann mit den ganz großen Spielerinnen mithalten und ich kann sie auch besiegen, weil es waren alle am Start. Świątek Halbfinale, Arina Sabalenka im Achtelfinale raus, Rybakina im Halbfinale raus, Jessica Pegula hat das am Ende gewonnen im Finale gegen Ludmila Samsonova. Das Turnier in Toronto, das gleichzeitig dann stattfand, das hat dann Yannick Sinner gewonnen, weil er im Halbfinale gegen Tommy Paul gewonnen hat und im Finale gegen Alex de Minaur. Tommy Paul, der im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte. Carlos Alcaraz, der vorher in drei ganz knappen Sätzen gegen Hubert Hurkacz gewonnen hatte und auch gegen Ben Shelton gewonnen hatte. Und für Yannick Sinner war das also der Anfang dieser Schlussoffensive in diesem Jahr für ihn.
Ja, und so ein wichtiger erster Masters-Titel, hat er ja schon das Halbfinale in Wimbledon erreicht, also da hat er zwei Meilensteine geschafft und dann natürlich nachher noch einige hinzugefügt, aber für mich auch eine der Geschichten des August. Und wenn wir dann jetzt nochmal zu den Damen, zu den Damen rüber gucken, dann haben wir da den Siegeslauf von Coco Gauff, der ja da auch angefangen hat, Washington, dann hat sie knapp in Montreal verloren gegen Pegula, aber dann hat sie Cincinnati gewonnen und was sie dann macht, darüber reden wir gleich noch, aber das ist schon noch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und dann hatte ich ehrlich schon fast vergessen, da hat das Comeback von Caroline Wozniacki ja auch angefangen und die hat ja dann durchaus nochmal für Aufsehen gesorgt bei den US Open, aber es war mir schon so ein bisschen entfleucht.
Können wir sagen, dass das Turnier in Cincinnati dieses Jahr das Non-Grand-Slam-Turnier des Jahres war?
Ja, nachdem ich es jetzt ja vorher schon gesagt hatte, dass es abstinkt gegen Monte Carlo und Rom und so, können wir das
die auf jeden diesjährige Fall mal sagen. Ausgabe, das Turnier an sich ist komplett komisch, weil dieser Center Court sieht aus, als wäre er mit Lego zusammengesetzt worden. Es ist nicht immer unbedingt bei allen die ganz große Motivation, weil es ist quasi in der Vorvorwoche von den US Open dabei. Aber dieses Jahr, dieser Siegeslauf von Coco Gauff, wie sie zum ersten Mal in ihrer Karriere gegen Iga Świątek gewinnt, wie sie dann auch noch das Finale gegen Karolina Muchova gewinnt, wie Coco Gauff vorher schon durch dieses Turnier gecruised war, wie sie dann wirklich Ansprüche erhoben hat. Ich will hier zu den Besten der Welt gehören. Hört mir auf mit meiner Vorhand. Die ist nicht gut genug, aber ich habe den Rest des Spiels, der mit allen mithalten kann. Und wie wichtig dieser Sieg für Coco Gauff gegen Iga Świątek hier in Cincinnati war, ich glaube, das können wir gar nicht so richtig beziffern.
Und dann haben wir eine Geschichte, die noch größer war in Cincinnati.
Tja, das, und es wird immer gesagt, ihr vergesst immer die Frauen und so weiter. Aber wenn wir so ein Finale erleben, wie dieses Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, was 4 Stunden gedauert hat, was bis tief in die Nacht ging, wo ich um 10:30 oder 11 gedacht habe, ach, gehst jetzt ins Bett, dann doch noch bis 2 Uhr durchgehalten habe. Ja, das hat alles andere in den Schatten gestellt.
Ja, da hatten wir, glaube ich, noch überlegt, ob wir nicht doch noch irgendwie aufnehmen können.
Abends aufnehmen,
so.
Genau. Hm?
Weil ich an diesem Tag Schule hatte und dann, nö, war ich schon lange am Schlafen, als es entschieden wurde.
Ja, ein absolut atemberaubendes Finale, dieses Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. 7-5, 6-7, 6-7 aus der Sicht von Alcaraz und Djokovic, der nach dem ersten Satz schon so unglaublich sauer war und der dann auch ein bisschen wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer gegen sich hatte, der sich dann aber wieder ja, befreit hat aus dieser misslichen Situation und der dann dieses Finale gewinnt. Prinzipiell stellt dieses Match fast alles in den Schatten, was wir dieses Jahr gesehen haben.
Ja, von der Qualität her, denke ich, ist das beste Match des Jahres gewesen. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, wer in dem Match drin gewesen ist. Und es war spannend, es war spektakulär. Also, ich glaube, es ist das Match des Jahres, ohne dass wir da uns jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, oder?
Ja, nee, da müssen wir jetzt auch wirklich nicht, also da können wir jetzt so ein bisschen noch uns genieren und so. Das war das Match des Jahres. Novak Djokovic gewinnt gegen Carlos Alcaraz in 4 Stunden, 5-7, 7-6, 7-6 und gewinnt diese Western in Southern Open. Und ja, es war der Vorgeschmack auf das, was wir dann ja noch erleben würden bei den US Open. Du hast es gesagt, Winston Salem hat Sebastian Baez gewonnen, das letzte Turnier vor dem vor den US Open. Tennis in the Land in Cleveland hat Sarah Sourouris-Tormo gewonnen. Natürlich mal wieder in etwas mehr als 3 Stunden gegen Jekaterina Alexandrova. Es war nicht unbedingt das hübscheste Match, wenn ich zurückschaue. Aber es muss es ja nicht unbedingt sein. Kommen wir zu den US Open 2023 und lass uns erstmal über die Frauen sprechen. Erstmal der Satz vorher, es war zum ersten Mal, dass bei Sport Deutschland TV ein Grand Slam übertragen worden ist. Ich durfte dazu mitkommentieren, was eine große Freude war und was ein großer Spaß war. Und wir haben dann zwei, ich glaube, gute Turniere erlebt. Es war nicht unbedingt das überragendste US Open, weil das haben wir vor 2 Jahren erlebt, als Emma Raducanu gewonnen hat. Unter anderem, aber insgesamt war es ein sehr gutes Turnier am Ende. Und das Turnier gewonnen hat, wie so häufig in diesem Jahr, Novak Djokovic. Und ich möchte dann sagen, dieses Turnier stand für mich so ein bisschen sinnbildlich für ihn. Ich zeige den Jungen mal, dass sie mich noch haben für die nächsten Jahre dann auch noch und dass ich ihnen noch nach wie vor das Wasser abgrabe. Ja, er hatte diesen 0-2-Satzrückstand gegen Laszlo Djere, wo er dann aber in den Sätzen 3-5 überhaupt nichts hat anbrennen lassen. Dann gegen Borna Gojo. Aber dann im Viertelfinale gewinnt er gegen Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4. Auch das Spiel ist so ein bisschen hochgejazzed worden, wo man gedacht hat, vielleicht kann Taylor Fritz hier was ausrichten. Überhaupt keine Chance. Dann gewinnt er gegen Ben Shelton 6-3, 6-2, 7-6. Macht dann die Geste von Ben Shelton nach, wie der so den Telefonhörer auflegt. Und das war so dieses, hör mal auf hier, hä? Ich bin immer noch hier der Platzhirsch. Und dann im Finale gewinnt er klar in 3 Sätzen gegen Daniil Medvedev, der vorher ein überragendes Match gegen Carlos Alcaraz gespielt hatte. Das war ein absoluter Statement-Grand Slam von Novak Djokovic.
Ja, und der Moment natürlich, der mit Ben Shelton, ne? Das ist wie so, wenn so ein End-30er vor der Vorstadt-Disco einen 20-Jährigen aufmischt und dann auch noch gewinnt. Das war ganz locker.
Es gibt diesen Film mit Paul Newman und Tom Cruise, Farbe des Geldes. Da spielt der alte Billardprofi gegen den jungen, aufstrebenden Billardprofi. Und daran hat es mich ein kleines bisschen erinnert. Der Opa erzählt wieder vom Krieg.
Ne, also Ben Shelton natürlich auch eine der tollen Geschichten des Jahres. Aber da, und wahrscheinlich werden nicht so viele traurig gewesen sein, dass er da das reingerieben bekommen hat von Djokovic. Und ja, ich meine, das Turnier hat es dann ja alles zementiert. Nachdem er eben Wimbledon verloren hatte, damit ja auch die Chance auf den Grand Slam weg war, hat er damit den Status als bester Spieler aller Zeiten, das kann man gleich mittlerweile sagen, hat er mit dem Turniersieg unterstrichen.
Absolut. Das war überragender Turniersieg von ihm und wie er im Finale dann auch noch gegen Daniil Medvedev gewonnen hat, ganz stark. Kleine Nebennotiz noch, Alexander Zverev gegen Jannik Sinner, vielleicht das Match des Turniers, hat Alexander Zverev in 5 Sätzen gewonnen, beide am Ende ihrer Kräfte gewesen bei fast unmenschlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Zverev hatte dann im Viertelfinale keine Möglichkeit mehr zuzusetzen, hat glatt klar gegen Carlos Alcaraz verloren, gegen den er wahrscheinlich sowieso verloren hätte, aber nach dem kräftezehrenden Match gegen Jannik Sinner hatte er diese Chancen nicht mehr und wir haben insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr lustiges Herrenturnier insgesamt erlebt. Medvedev gegen Rublev war ein bisschen unterwältigend, wir haben dieses tolle Match zwischen Francis Tiafoe und Ben Shelton gehabt, was so ein bisschen die Hütte zum Rocken gebracht hat dort im Arthur Ashe Stadium. Also es war ein gutes Turnier und es war, wie gesagt, die Untermauerung von Novak Djokovic als dem GOAT, ohne mich wieder in diese Diskussion einmischen zu wollen.
Ja, lass mal so stehen, gehen zu den Damen, oder?
Ja, und die Damen haben ein ganz großes Turnier gehabt von Coco Gauff. Und wir haben immer über die Turniere von Serena Williams gesprochen, die ja dann auch so ein bisschen die Spielerin war der Nuller- und Zehnerjahre und die auch das amerikanische Tennis immer dann auch hochgehalten hat, auch wenn es immer viele Weltklasse-Spielerinnen aus den USA gab. Und Coco Gauff, ich möchte nicht davon sprechen, dass sie ihre Nachfolgerin wird, aber Coco Gauff, wie sie von Anfang an als das Postergirl dieser US Open gekennzeichnet worden ist und wie sie diesem Druck standgehalten hat und wie sie diesem Druck dann auch im Match gegen Arina Sabalenka standgehalten hat, wie sie in der ersten Runde gegen Laura Siegemund diesem Druck standgehalten hat. Das war die ganz große Kunst.
War's und ist wahrscheinlich neben der Niederlage von Świątek gegen Ostapenko, die ja damit auch ihre Nummer 1 oder das Ende für sie als Nummer 1 erstmal besiegelt hat für ein paar Wochen, die Geschichte der US Open gewesen. Und da war ja auch noch was dabei, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das Halbfinale gegen Muchova, das ja so lange unterbrochen wurde wegen der Klimaproteste. Und dass sie da dann auch nervlich der Situation widerstanden hat und es dann geschafft hat. Also war ein großes Kunststück von ihr und sie ist jetzt nicht die Spielerin des Jahres, aber das war unter Umständen die Geschichte des Jahres, die sie über diese Wochen in den USA geliefert hat.
Ich finde, das war insgesamt die Einzelleistung des Jahres für mich, wie Coco Gauff diese US Open bestritten hat, wie sie sie nicht überstanden hat, sondern wie sie triumphiert hat in diesen zwei Wochen. Das ist für mich die ganz große Geschichte.
Und wenn das die Einzelleistung war, dann war unter Umständen die Einzelenttäuschung des Jahres das Match von Keys gegen Sabalenka, ha? Sie dominierte gegen Sabalenka, schlägt schon zum Match
auf. Ich wollte es nicht ansprechen.
Sie verlassen die Nerven und sie verliert die Sätze 2 und 3 mit 6-7, 6-7. Und es war wahrscheinlich ihre große historische Chance, doch noch einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und schon wieder, wirklich wie so eine Sprinterin, die 5 Meter vor der Ziellinie hinfällt und dann 20 Zentimeter vor der Linie liegen bleibt.
Sie hätte im Finale gegen Coco Gauff wahrscheinlich auch nicht gewonnen.
Sie hätte aber, glaube ich, eine Chance gehabt.
Ja, Chance hatte auch Arina Sabalenka. Also Madison Keys, die damals gegen Sloane Stephens nicht gut gespielt hat im Finale, als Sloane Stephens dieses Turnier gewonnen hatte, hatte hier die ganz große Chance, hatte den ersten Satz gegen Arina Sabalenka komplett beherrscht. Und dann, ja, Sabalenka die größeren Nerven bewiesen.
Tja.
Ja. Das bleibt nichts anderes zu sagen. Auch das Achtelfinale zwischen Coco Gauff und Caroline Wozniacki war gut. Wozniacki hatte vorher in 3 Sätzen gegen Jennifer Brady gewonnen, die Gott sei Dank ihr Comeback dann mal gegeben hatte. Hatte gegen Petra Kvitova gewonnen und dann im Achtelfinale gegen Coco Gauff verloren. Das Frauenturnier war dieses Jahr wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spaßig bei den US Open. Das muss man einfach so sagen. Es war der letzte große Höhepunkt, den die WTA-Tour in diesem Jahr hatte. Sage ich da zu viel? Übertreibe ich da?
Nö, aber ich glaube, wir können die Aussage nehmen, um in ungefähr 3 Minuten durch den Rest des Jahres zu gehen, oder? Weil an den erinnern sich, glaube ich, alle. Und wir haben jetzt schon relativ lange hier gesprochen, im eigentlich ersten Segment des Jahresrückblicks. Und habe gedacht, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um relativ schnell durch den September, Oktober und November durchzugehen. Was meinst du?
Ja, das lass uns mal machen. Maria Sakkari gewann endlich ein Tausender-Turnier in Guadalajara im Finale gegen Caroline Dolleheit, 7-5, 6-3 gewonnen. Ist auch nicht unbedingt in jeder Erinnerung geblieben. Ich weiß noch, die griechische Kollegin Vicky Georgatou, die auch hier schon häufiger im Podcast war, hat hinterher gesagt, Sakkari hätte ihr sogar gedankt, weil sie Sakkari aufgebaut hatte im Laufe des Jahres. Sakkari hat alle 4 Grand Slams, glaube ich, in der ersten Runde verloren. Ein ganz wichtiger Titel für sie. Im Oktober dann Iga Świątek gewinnt die China Open gegen Ludmila Samsonova im Finale. Dann In Zhengzhou gewinnt das 500er-Turnier Jin Wen Zhang im Finale gegen Barbora Krejcikova. Größter Titel dann auch noch vor heimischer Kulisse. Leila Fernandes gewinnt in Hongkong. Elise Mertens gewinnt in Monastir ein WTA 250er-Turnier. Dann haben wir die Elite Trophy, die Beatrice Haddad-Mahia sehr, sehr souverän gewonnen hat im Finale gegen Jin Wen Zhang. Und dann die WTA-Finals, die leider eine ganz, ganz große Enttäuschung waren. Iga Świątek gewinnt das Turnier am Ende gegen Jessica Pegula mit 6-0, 6-1. Aber wie dieses Turnier aufgebaut war und wie dieses Turnier am Ende über die Bühne gegangen ist, das war vielleicht der große Tiefpunkt der WTA in diesem Jahr.
Ja, für Details spult zurück oder guckt in eurem in eurer Podcast-App nach. Haben wir natürlich länger drüber gesprochen. Ich meine, hatte sich natürlich über längere Zeit kulminiert, dass es da dann exakt gelandet ist. Also hat ja alles vor Jahren damit angefangen, dass das Turnier mal nach Shenzhen gegeben wurde und dann eben während Covid und der Punktschuai-Geschichte nicht stattgefunden hat oder zumindest nicht in Shenzhen und dann ja quasi ein bisschen rumgereicht wurde und hier ist dann alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen ist. Also das können wir wahrscheinlich abhaken. Ich vermute, das werden wir in dem in der Art auch nicht nochmal sehen. Also ich glaube, da können wir dann auch direkt zu den Herren rübergehen und können sagen, wir haben den öden Lever Cup erlebt.
Ganz
und
öden Lever Cup, ja.
Wir haben Jannik Sinner erlebt, der dann wirklich aufgedreht hat, schon mit diesem Titel in Peking, wo Alcaraz und Medvedev besiegt hat und dann eigentlich ja auch der beste Spieler zum Saisonende war, auch wenn er beim Jahresendfinale dann gegen Djokovic verloren hat, aber dafür dann eben den Davis Cup geholt hat. Also ich würde sagen, er war so ein bisschen dann die Geschichte des Jahres und ein Resultat, was ich noch rausstreichen wollen würde, war, dass Monfils in Stockholm gewonnen hat. Und ansonsten ist es wahrscheinlich so ein bisschen verlaufen, wie gedacht. Und ich denke, die meisten werden sich auch erinnern können, was dann jetzt passiert ist in den 2 Monaten.
2, 3 Dinge möchte ich noch ansprechen. Hubert Hurkacz gewinnt in Shanghai seinen zweiten Masters, Entschuldigung, Finale gegen André Rublev. Felix Auger-Aliassime, der ein katastrophales Jahr gespielt hat, gewinnt aus dem Nichts das Turnier in Basel. 7-6, 7-6 gegen Hubert Hurkacz im Finale. Und dann haben wir natürlich die ATP-Finals gehabt, wo Novak Djokovic, nachdem er kurz vorm Rausflug stand in der Gruppenphase, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im Halbfinale und Finale an den Ohren gezogen hat. Aber über die ATP-Finals sprechen wir auch noch in den Matches des Jahres. Da werden wir nicht drum rumkommen. Davis Cup hat Italien am Ende gewonnen. Haman Medvedev gewann die Next-Gen-ATP-Finals. Das war der erste Teil unseres Jahresrückblicks auf 2023. Knapp 1,5 Stunden hat es jetzt gedauert. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, Spotify und folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky auch neuerdings. Und gleich geht es im zweiten Teil weiter. Dann mit allem, was die WTA ATP ausgemacht hat und was auch die deutschen Spielerinnen und Spieler ausgemacht hat. Und dann werden wir natürlich auch noch unsere Matches des Jahres küren. Das alles gleich hier im zweiten Teil von unserem großen Jahresrückblick.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.